Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Willkommen bei Sanft und Sorgfältig. Oh. Es ist wieder alles normal wie früher. Hier sind Olli und Janni. Ollis Tour ist vorbei. Schauen Sie sich mal Olli an, wie viel Geld bei dem aus den Taschen rausquillt.
Ist mir scheißegal, Jan. Ist mir scheiße. Ich esse gerade. Das ist jetzt eigentlich meine verdiente Mittagspause. Ich bin seit heute Morgen um 7 auf dem Bein. Auch hallo von meiner Seite aus. Und heute esse ich einfach mal in der Sendung, weil ich habe einfach keine Zeit sonst. Ich muss danach in den Kindergarten und jetzt esse ich meine gebratenen Nudeln. Ist mir auch egal, dass die Leute sich darüber beschweren, dass wir in der Sendung essen. Ich habe richtig schlechte Laune außerdem heute.
Ja, die beschweren sich nicht, dass wir in der Sendung essen, die beschweren sich, dass du isst.
Ach komm, du isst doch auch kultiviert.
Du isst, bei dir klingt das immer wie so ein Bonobo-Affe.
Da kommen wir auch alle her. Wir stammen alle von Bonobos ab, Mann.
Meine Damen und Herren, es ist Sonntag, der 12. April, es ist Frühling draußen, endlich wieder schönes Wetter, 25 Grad bei uns in Köln. Wie war es bei euch die Woche in Berlin?
Weiß ich gar nicht, ich lag den ganzen Tag komatös in der Ecke rum. Kein Witz, ich bin von meiner Tour wiedergekommen, das war so kräftezehrend, wenn man 18 Konzerte spielt am Stück mit 2 Tagen frei in den 18 Tagen, dass ich deutlich 4 Tage depressiv in meiner Wohnung rumgelegen habe.
Du, aber besser als richtig arbeiten, sage ich nur. Immer besser als richtig arbeiten, das muss man sich immer vor Augen
das
halten.
Das darf man nicht mehr sagen, Jan. Unsere Eltern... Die haben doch gedacht, also oder auch Leute aus der Verwandtschaft, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bis man das erste Mal im Fernsehen war oder irgendwas gemacht hat, was so für Publicity gesorgt hat, war man doch nur Nichtsnutz für die in deren Augen, weil die das nicht verstanden haben. Und wenn wir jetzt selber auch noch sagen, das ist keine Arbeit, dann fühlen die sich bestätigt.
Ja, das stimmt.
Das ist harte Arbeit, mal ganz ehrlich.
Es ist tatsächlich harte Arbeit, muss man mal wirklich sagen. Und zum Beispiel auch diese Radiosendung, ne? Das ist ja, klingt ja so 2 Stunden, das sitzt man auch auf einer Arschbacke. Aber meine Damen und Herren, Sie können sich das nicht vorstellen, diese Regelmäßigkeit. Ich fühle mich fast wie so ein Festangestellter, einmal die Woche hier so eine Geschichte zu machen. Das ist wirklich nicht einfach. In der nächsten Sendung bei uns im Fernsehen haben wir Chili Gonzales und Helene Hegemann sind zu Gast in meiner Sendung.
Ach, wie schön.
Du kannst dir gar nicht vorstellen, was man sich da alles noch vorbereiten muss. Ich muss das Buch von Helene Hegemann noch lesen. Ich muss Englisch lernen, damit ich mit Chili Gonzales sprechen kann. Und ein Lied singen, ich muss morgen mit dem telefonieren und da weiß ich auch gar nicht, wie ich aufgeregt und so.
Ich kann dir das alles sagen, weißt du was? Frag doch einfach deinen Kumpel Olli Schulz. Ich erzähle dir, worum es geht. Dann musst du das Buch nicht mehr lesen von der Hegemann und hier den Chili Gonzales. Da ist irgendjemand auf Selbstfindung in Berlin, der gerade wahnsinnig, der nicht in dieser Welt zurechtkommt und sexuell sich auch noch outen will.
Kann das sein, dass Helene Hegemann so ein bisschen was ist wie die Lena Meyer-Landrut der Literaturszene? Also mit Axolotl Rothkill. Ist sie, glaube ich, extrem erfolgreich gewesen mit einem ihrer ersten großen Stücke.
Sibylle Berg, alles selbst ausgedacht.
Ja, unsere gemeinsame Freundin Sibylle Berg sagt ja, dass sie eine tolle Autorin ist und eine tolle Frau, die man nicht doof finden soll.
Sibylle Berg ist auch eine tolle Frau, die man
sie sagt über Helene Hegemann, dass sie ganz toll ist. Ja. Und ich vertraue ihr einfach, weil die hat meistens recht. Und deswegen freue ich mich total darauf, dass ich die mal kennenlernen kann. Ich habe die einmal gesehen im Hotel Savoy in der Versandstraße, da saß die im Rauchersalon. Ich habe mich aber nicht getraut, sie anzusprechen.
Weil du nicht Raucher bist, du wolltest einfach nicht in diesen Raum gehen.
Ja, aber kennst du nicht dieses Phänomen, dass wenn man andere prominente Leute sieht, irgendwo am Flughafen oder am Bahnhof oder immer in der Fußgängerzone vorm Pimki, dass man die dann eigentlich ansprechen könnte oder grüßen könnte, weil man weiß genau, man kennt sich gegenseitig, aber man grüßt sie nicht. Man tut so, als wäre man Fremder, was natürlich totaler Quatsch ist, weil man weiß genau, was der andere macht und der weiß es auch von einem selber.
Ich habe letzten September Willi Herren getroffen am Flughafen und wir haben uns begrüßt, als wenn wir alte Kollegen sind. Haben ein Video zusammen aufgenommen.
Wirklich, zum ersten Mal hast du ihn gesehen, ne?
Ja, zum allerersten Mal. Und er hat sofort mich erkannt hier mit der Box und so. Das war mit der Box, war mit seiner Freundin da und ist gerade zum Ballermann oder so geflogen. Hatte dann
ich weiß auch warum, weil er wahrscheinlich die Anfrage bekommen hat, jetzt wo du aufgehört hast mit der Box, ob er das nie machen möchte.
Bestimmt.
Kann ich mir gut vorstellen. Ach, Olli, ist das schön, dass alles wieder so normal ist. Weißt du noch, letzte Woche, als wir in deinem Tourbus die Sachen aufgenommen haben?
Das war schön.
Ich habe mir daraufhin einen Sandwich-Toaster gekauft, weil das so geil war. Aber so richtig gut wie deine Sandwiches schmecken meine nicht.
Ich komm mal bei dir vorbei. Weißt du was, wir machen mal so einen Männerabend, einen Videoabend, Jan. Da gucken wir schön 3-4 Filme am Stück. Und ich gehe ab und zu in die Küche. Wir tragen beide nur so lockere, leichte Hosen. Und ein T-Shirt und Slipper. Ja, und dann gehe ich ab und zu in die Küche und mache neues Sandwich und stopf dir die während des Films in den Mund. Und wir tragen aber beide diese Oculus-Brillen, dass wir nicht mehr auf den Bildschirm gucken müssen.
Oh, das war ja die Revolution. Euer Pianist, der hatte diese komische, haben wir ja letzte Woche erzählt, diese komische 3D-Brille. Ich glaube, bald setzen sich alle Menschen 3D-Brillen auf und dann sehen alle Menschen die Welt in 3D.
Ja, und weißt du was? Und ich glaube, alle Menschen werden sich verlieren in dieser 3D-Welt und werden diese Brille gar nicht mehr absetzen wollen, weil diese normale Welt so dreckig und schmutzig und verloren ist.
Ja, aber das Problem ist, bei dieser 3D-Welt, ich mache eben übrigens nebenbei Geschäftspost auf.
Ja,
hast du deine Einkommensteuervoranmeldung schon gemacht? Bis zum 10. war...
Habe ich gemacht.
Wie machst du das über Elster oder lässt du es vom Steuerberater?
Lass ich vom Steuerberater machen. Und du?
Ich mache das ja immer selber über Elster.
Weil du Geld sparen willst.
Ja, weil ich Geld sparen will und weil mir das auch Spaß macht. Wirklich, das ist ja eine meiner großen Leidenschaften, ist tatsächlich mich mit Zahlen zu beschäftigen. Ich habe so einen Taschenrechner, wo so eine Papierrolle drin ist, wo man dann auch die eingegebenen Sachen, also die immer so geile Geräusche machen, also der Taschenrechner. Und dann setze ich mache wirklich nichts lieber eigentlich als meine Steuererklärung. Und auch die, also ich muss jetzt ab April meine Umsatzsteuervoranmeldung muss ich monatlich machen. Das freut mich sehr, weil ich dann 12-mal im Jahr das Vergnügen habe, bei Elster Online vorbeizugucken.
Finde ich relativ überambitioniert. Das ist übrigens das Thema der heutigen Sendung, Jan, ne?
Ach ja, guck mal, du kriegst es immer mit den Überleitungen hin.
Ja, ich finde das, warum beschäftigst du nicht ein paar Leute, du verdienst doch gerade genug Geld, ein paar Leute, die für dich arbeiten, denen du damit auch eine geregelte Erwerbstätigkeit ermöglichst. Warum machst du das nicht?
Ich habe einen tollen Steuerberater, der macht das auch alles, aber der macht das einmal im Jahr und wenn mal irgendwie Korrespondenz ist oder sowas. Nee, aber ansonsten, ich rufe auch gerne beim Finanzamt an, ehrlich gesagt. Also ich finde, es ist ein bisschen
wie das bei mache der ich Polizei. Auch. Da rufe also ich an, wenn sie mir das Konto fänden, auf alle Fälle. Spätestens dann. Da muss ich mit Herrn Jilmatz sprechen. Herr Jilmatz im Finanzamt Kreuzberg, der ist dazu zuständig, der nimmt das Geld entgegen. Der ist aber nur morgens von 7.30 Uhr bis 9 Uhr zu erreichen. Danach ist er auf Hausbesuchstour. Und bei Herrn Jilmatz kannst du das Konto wieder frei schalten lassen, aber nur, wenn du Bargeld vorlegst. So, also wenn jemand da Probleme hat mit Kontofändung oder so, einfach mal hier an mich oder irgendeinen anderen Radio-Moderator wenden.
Ja, aber nee, also ich bin ja dann, nee, Olli, wir sind da von verschiedenen Planeten. Ich bin ja wirklich so einer, wenn nur irgendeine Mahnung kommt, weil ich die versehentlich nicht mitbekommen habe, dann kriege ich echt Schweißausbrüche und so. Also ich lasse mich ungern anmahnen. Und wenn mir jemand eine Rechnung schreibt und die quasi, öffne ich die immer sofort und es wird immer so am selben Tag noch überwiesen. Und ich habe sogar, pass mal auf hier,
warte mal, Sven. Ja?
Da.
Hier. Was dann?
Ich habe sogar so einen Stempel. Zeig ich dir mal. Ich habe sogar so einen Stempel hier mit dem Datum. Da kann ich immer den Zahlungseingang dokumentieren. Also für meine Steuererklärung einmal im Jahr. Dann stempel ich immer, wann ich das überwiesen habe. Und natürlich hefte ich auch meine Kontoauszüge immer ab. Und ich habe für jedes Jahr so einen Leitsordner. Und ich habe jetzt angefangen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe angefangen, die ersten wegzuschmeißen. Weil meine ersten Steuererklärungen habe ich so vor 10 Jahren gemacht. Und die muss man ja nur 10 Jahre aufbewahren. Und habe ich so einen Aktenvernichtungsdienst beauftragt, die Dinger zu schreddern. Habe ich denen mitgegeben. Einfach so.
Das ist aufregend, oder? Dann fühlt man sich schon wie so ein Industriehai, ne? Wenn man das macht, oder? Da fühlt man sich schon. Jan, wir müssen jetzt erstmal.
Wie Klaus Zumwinkel. Was?
Wir müssen jetzt ein bisschen Musik machen und danach würde ich gerne mal mit dir reden über diese überambitionierte Welt, in der wir leben. Wirklich.
Ja.
Die strengt mich gerade momentan total an. Vielleicht kannst du mich ein bisschen beruhigen heute. Ich bin heute.
Überambition ist das Thema heute. Wir sanft und sorgfältig. Mit zu viel Schwung übers Ziel.
Genau. Einfach. Ach, komm, jetzt hören wir erstmal einen Song, der uns ein bisschen runterbringt, was Schönes, Ruhiges. Ich mach nicht mehr mit von den Donuts, das ist übrigens ein super Song von der neuen Platte von den Donuts. Der erste Song, mal gucken, welcher Sender spielt, ist ziemlich hart, ballert ganz gut. Ich mach nicht mehr mit von den Donuts, das würde ich gerne hören, das ist echt ein guter Song. Okay, wir haben eine Platte auf Deutsch gemacht. Herzlich willkommen zurück, hier ist Sanft und Sorgfältig, die große Sonntagnachmittagsshow oder Abendshow oder was auch immer Sie wollen. Oder Sie hören das jetzt gerade am Montagmorgen in der U-Bahn.
Viele Leute hören das, hören wir auf dem Weg zur Arbeit. Das finde ich immer schön, wenn man so ein Feedback bekommt, wo die Leute das hören, unter der Dusche. Teilweise hören das Leute, also ganz weirde, creepy Typen hören das sogar beim Padding, einfach beim Sonntagabend-Padding.
Meinst du, jetzt gerade gibt's ein Pärchen, die jetzt gerade miteinander schlafen und unsere Stimmen dabei hören und vergessen haben, das auszumachen, wollten eigentlich die Sendung hören, sind intim geworden und hören jetzt gerade, wie wir beide darüber reden,
ich
wie die
ich
jetzt
mir nicht vorstellen. Ich kann, also ich weiß,
hört mal
aber,
auf
viele
bitte
Pärchen
jetzt damit, Pärchen. Hör mal bitte jetzt
hör auf
damit.
Ganze Fass, ist ja ekelhaft.
Hör mal bitte auf, steck mal die Zunge wieder in den Mund. Lass die mal nicht so raus. Guck mal nicht so dumm. Guckt euch mal nicht
wenn
so dumm
wisst,
an und
wisst,
denkt,
wie
dass
wie
es
dumm wir aussehen, ey.
Ja. Wenn ihr denkt, wenn ihr wüsstet, wie dumm eure Leidenschaft aussieht, manchmal dieses.
Ja, wenn ihr wüsstet, ihr denkt nämlich, dass das aussieht wie in guten Erotikfilmen, aber in Wirklichkeit sieht das einfach aus wie in einer schlechten Sauna.
Genau,
ganz
dieses
ehrlich.
Tief in die Augen gucken. Meistens kann man gar nicht, man denkt, man guckt sich da tief in die Augen. Meistens guckt man einfach nur ins Leere.
Man guckt
in eine schöne Leere.
Meistens denkt man an die Umsatzsteuervoranmeldung, die man noch abgeben muss bei Elster Online oder sowas. Nee, aber wir wollen euch die Illusion nicht rauben. Ihr seid bestimmt Mitte 20 oder Anfang 20 und so. Aber Leute, die jetzt auf die 40 zugehen, die wissen natürlich, dass man natürlich in den Augen des anderen nichts sieht, außer vielleicht die Projektion seiner eigenen Wünsche und Vorstellungen.
Genau, seine Wünsche, Vorstellungen und Sehnsüchten. Und an die Typen, vielleicht denkt sie auch gerade einfach an die immer noch an die große Liebe, aber sie wird es nie sagen. Und er denkt
weil er
vielleicht
sich verlassen
immer,
hat.
Ja. Und er denkt immer noch an sie, an die Ex und so. Aber jetzt liegt ihr da und schaut euch in eure leeren Marmelaugen gerade. So, jetzt hören wir auf damit. Das ist überambitioniert. Die ganze Welt ist überambitioniert.
Ja, aber die Leute wollen zu viel. Auch von so einer Beziehung. Die wollen einfach zu viel. Die denken, nur weil man zusammen ist und weil das dann irgendwie sowas wie Liebe ist, dass es so sein muss wie in irgendwelchen Groschenromanen. Aber es ist einfach mal nicht so.
Es nämlich auch nicht. Und Jan und ich war gestern im Supermarkt und da ist mir wieder aufgefallen, auch generell, wie überambitioniert diese Welt ist. Ich wollte mir ein ganz normales Duschgel kaufen, ne?
Welches denn? Was für eins hast du?
Ich habe kein geregeltes. Aber
Axt? Bist du ein Axt-Typ?
Nein, aber Axt nehme ich schon mal nicht, weil das heißt immer so cool down, also da stehen dann immer so Sachen wie nach dem Sport, vor dem Sport, hier.
Während des Sex.
Genau, während des Sex duschen. Und dann gibt es aber auch am schlimmsten, finde ich, Alpazin. Das ist irgendwie
Alpazin.
So,
mit Koffein und
das wir haben ganz so schlimm. Doping für die Haare. Oder da heißt das Schuppenshampoo, nicht Schuppenshampoo, sondern Schuppenkiller.
Ja, will ich nicht.
Will ich auch nicht. Ich frage mich auch, ob die Betreiber von Alpazin, die auch diese Werbung Alpazin machen, wir haben diesen Arzt gefragt und er sagt, ja, es ist Doping für die Haare. Ob die nicht langsam mal raffen, dass man damit höchstens Idioten anlockt, dieses Produkt zu kaufen. Weil kein vernünftiger Mensch denkt, geil, Doping für die Haare, das nehme ich jetzt. Das nehmen die Vollprolls. Und wenn das eure Zielgruppe ist, als Hersteller eines Kosmetikprodukts, dann seid ihr auf dem falschen Dampfer. Ganz ehrlich, das ist fürchterlich.
Ja, nee, aber ich meinte, bei denen sitzt das Geld auch locker. Und ich meine, es gibt da bestimmt viele Leute, die verschämt, wenn das Haar ein bisschen dünner wird, versuchen mal so 3-4 Jahre lang da so ein bisschen mit irgendwelchen komischen Wunder-Quacksalbermittelchen gegenzuspülen. Aber das ist totaler Quatsch. Vielleicht mal ganz kurz, das ist ja auch die Haltung dieser Sendung, die wir öfter schon propagiert haben, gerade an die Männer, ne? Wenn es ein bisschen dünn wird auf dem Haupt, das muss man mit Würde ausfallen lassen. Das ist nun mal so. Die Anzahl der Haare am Körper bleibt immer gleich und einfach vielleicht einen schönen Bart stehen lassen oder mal die Schambehaarung hochkämmen. Einfach, warum denn?
Oder unten abschneiden und oben raufkleben. Geht doch alles. Oder Ameisenbeine oben im Kopf reinstecken.
Aber bevor man so anfängt, oder wirklich so Christian Lindner oder Jürgen Klopp-mäßig nach Düsseldorf in so eine Schönheitsklinik zu fahren und sich die Arschhaare auf den Kopf transplantieren zu lassen. Leute, hört einfach auf damit, wirklich. Man muss nur sehen, dass man irgendwann muss man so umsteigen von so flippigen, jugendlichen Tollen auf würdevolle Kurzhaarfrisuren.
Außerdem ist das.
Ich finde seit du deine Frisur hast, das ist ja bei dir jetzt nicht so ein Thema, aber seitdem du diese Tourfrisur, bist du wirklich für mich in meinen Augen ein ganz anderer Typ. Also ich würde fast sagen, dass du bist schon, wenn du jetzt noch ein dickes Auto hättest, wärst du einer von diesen überambitionierten Typen. Ein bisschen zu schön, ein bisschen zu erfolgreich,
genau,
was nur so einen Haarschnitt macht.
Quatsch, Jan.
Es ist so. Du bist für mich ein anderer Mensch, wenn du eine Frisur hast.
Es heißt ja nicht, dass ich früher keine hatte. Ich hatte nur eine sehr lange. Ich hatte es so durcheinander. Das war ja trotzdem auch eine Frisur.
Nee, das war keine Frisur. Das war so Indie, Schmindy, Indie-mäßig. Aber jetzt hast du so einen richtigen Schmargendorfer Kurzhaarschnitt.
Der Schmargendorfer Kurzhaarschnitt von Olli Schulz, richtig.
Weil du willst einfach gegrüßt werden von den alten Witwen, die bei dir durch die Gegend laufen mit dem Hund. Und dann kann man nicht mit so Zottelhaaren rumlaufen. Dann rufen die Polizei, wenn die dich sehen. Weil die Angst haben, dass mein Bundespräsident eingebrochen wird.
Oh, vielleicht, von dem Rocker. Keine Ahnung. Ja, eine Sache ganz kurz.
Ja, Entschuldigung.
Vorgestern hatte ich Hunger wegen Überambitionen. Und dann laufe ich durch Kreuzberg und überall in Kreuzberg hier noch ein cooler Burgerladen, da noch so ein Hipster, die machen so Authentic Food Zeug oder es gibt ja auch nicht mehr, man geht nicht mehr zum Chinesen, Vietnamesen, man geht zu so einem Asia Style Laden und so, ne? Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich dachte, ich gehe in die Kantine von Karstadt und gehe da mal wieder essen. Geh nach oben und dachte, ich unterstütze mal wieder das gut bürgerliche Volk oder das bürgerliche Volk, sagen wir mal so.
Ja.
Geh nach oben und will mir einen Braten kaufen und dann haben die sich einen Werbetexter organisiert. Und dann steht da der Braten Edens. Und dann dachte ich auch als Werbung für den Braten, den sie verkaufen, der Braten Edens. Werde ich runterreißen können. Dann, die arme Karstadt-Filiale, die lassen sich dann von so einer Werbefirma beschwatzen, ihren neuen Braten, den Braten Edens zu nennen. Da frage ich mich auch.
Das ist genau, Brainstorming zu spät abgebrochen. Da sitzen dann irgendwelche überbezahlten Berliner Hipster in ihren verkackten Hinterhof. Agentur mit den Hunden unterm Tisch und denken sich sowas aus, weil die denken, dass Karstadt einen neuen Style braucht. Wenn man zu Karstadt geht, will man einfach die Welt, wie sie in den 80ern war.
Absolut.
So, dann will man euch zu K-Town, da will man einfach oben schöne dicke Hollandaise, obwohl es noch ein bisschen zu früh ist für Spargel, gibt's den eingefrorenen von früher mit so einem Cordon Bleu und so.
Ja.
Das ist es doch. Butterbröllchen und Buttererbsen und so, das ist doch da der Grund, warum man da hingeht.
Und der deutsche Magen hat sich dran gewöhnt. Sowas gab's in unserer Kindheit fast nur. Deswegen kriegen wir alle Durchfall von diesem Asia-Food und so. Weil unser Körper ist an diese dickflüssige Sauce Hollandaise gewöhnt. Wirklich, an diesen Kartoffeln.
Aber wie oft ich früher mit meiner Mutter bei Karstadt war, das war wirklich, meine Mutter ist ja, die ist nicht so, nicht sehr alt für eine Mutter von einem 34-Jährigen.
Ja.
Die ist jetzt knapp über 50 tatsächlich, ganz schön assi, ne? Aber
ist halt, meine Mutter ist auch relativ jung.
Wir haben junge Mütter, kann man ruhig mal sagen. Wir kommen aus einer Generation.
Wir haben blutjunge, geile Mütter.
So, und wir waren früher öfter, die hat mich öfter, sind wir dann nach Bremen zu Karstadt gefahren, erstmal Rolltreppe fahren und dann gab es bei uns auch Galeria Kaufhof, das damals noch, glaube ich, Konkurrenzunternehmen war, in Bremen unvergessen, mit so einem Gigant, mit so einer gigantischen Glühbirneninstallation in der Mitte der Rolltreppe. Und mein Vater hat mir irgendwann angeschnackt, weil ich wissen wollte, was passiert, wenn eine Glühbirne kaputt ist, dass der Affe aus der Geisterbahn dann da hochklettert und die austauscht. Das war wirklich, weiß, kennst du den,
der
von
der... Ja, klar, der hat mir total Angst gemacht, der Affe.
Ich hab dann mich bis 18 oder sowas mich nicht getraut, auf dem Bremer Freimarkt in der Geisterbahn mit dem großen Affen vorbeizugehen.
Ich bin das erste Mal vor 2 Jahren diesem Affen wieder begegnet, weil er mir so eine Angst gemacht hat. Also wirklich.
Und ich habe wirklich lange geglaubt, dass tatsächlich der Affe aus der Geisterbahn bei Kaufhof, oder früher hieß das Horten sogar noch, bei Horten in der, die Glühbirnen auswechselt in der Mitte von der Rolltreppe, weil das so hoch ist. Naja.
Na gut, jetzt kommt der Affe aus dem Radio und singt Haus am See.
Peter Fox.
Genau. Ja. Und danach machen wir hier gleich weiter mit dieser überambitionierten Welt. Und was? Vielleicht gibt's ja noch ein paar Lösungsvorschläge unsererseits.
Wie man die Ambition, wie man die Ambitionen los wird, endlich, und wie man glücklich wird. Einfach so, lass uns mal so Eckart von Hirschhausen mäßig. Ich glaube, ist gerade Radio MA, da muss man ein bisschen Quote machen. Und deswegen verraten wir Ihnen gleich, wie man glücklich wird.
Genau.
Vielleicht.
Vielleicht.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hier ist Sanft und sorgfältig.
Hey, hello. Du, hello. Ich war kürzlich in Frankfurt letzte Woche. Also,
was hast du da denn gemacht?
Am Dienstag war ich im Club Voltaire.
Ja.
Da liest immer die Redaktion des Satiremagazins Titanic. Allesamt ganz feine, hauptsächlich männliche Mitarbeiter. Eigentlich, warum eigentlich? Egal. Satiremagazin, das bekannteste Deutschlands, gibt's seit 40 Jahren. Und das war ganz toll, da zu sein. Und weißt du, wer da war? Wer auch da saß? Und da habe ich mich gar nicht getraut, da mit dem länger zu reden, weil das für mich so ein Urgestein ist.
Sag mal.
Bernd Eilert.
Ah.
Der letzte noch lebende von diesem Dreigestirn Robert Gernhardt, Bernd Fahr und Bernd Eilert, die Leute, die Otto gemacht haben, die großen, und sind ganz, wenn ich eines Tages alt bin, möchte ich auch so werden wie Bernd Eilert, so ein ganz schöner alter Mann mit brauner Haut, ganz toll, sieht ganz toll aus, einen ganz tollen Klamottenstil, einfach so.
Wie war der, so, das interessiert mich, den Klamottenstil, was hat er angehabt?
Der hatte so einen Stoffsakko angehabt, darunter eine Weste, farblich sehr geschmackvoll. Ich glaube, das passte sehr gut zueinander. War so Gartenbräune, weißt du? Mhm. Jemand, von dem man, wo ich vermute, entweder hat er auf ein Haus auf Ibiza oder er ist einfach relativ früh schon und hat irgendwie die Krokusse ausgesät oder hat irgendwie die Hecke schon geschnitten. Jemand, der so sah früher mein Opa immer aus, oder sieht immer noch, mein Opa sieht immer noch so aus, der ist immer noch im Garten viel. So Schnittlauchpflanzen, und dann bist du halt durch diese sengende Frankfurter Hitze, bist du dann einfach so braun. Und das war ganz toll, da damals zu sein. In einem alten, in so einem alten Linksclub quasi, mitten in Club Voltaire, mitten in der Frankfurter Innenstadt, drumherum nur so gentrifizierte Riesendinger und diese ganze Schickimicki-Bankenwelt. Und innen drin so ein runtergeschrubbelter kleiner Mini-Kack-Club mit einem Kellner ohne Frisur.
Ah. Und aber erzähl weiter vom Bernd Eilert. Hat er irgendwas gelesen? Hat er irgendwas erzählt?
Nein, er saß nur da, er guckt sich das wohl regelmäßig mal an. Er ist, glaube ich, immer noch Herausgeber der Titanic und schaut dann sich an, was diese neuen jungen Redakteure da machen. Übrigens, der Wahlspruch ist ja jedes Mal, wenn der Chefredakteur wechselt, dass die Titanic früher besser war. Es ist ja immer so, dass wenn man mit Leuten über die Titanic spricht, die waren ja früher immer besser. Das ist so, immer wenn ein Chefredakteur wechselt, dann sagt man das. Aber das ist, muss man wirklich sagen, sind echt ganz tolle, angenehme, nette Leute. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ein zu teures Hotel genommen. Weil in Frankfurt ist es, glaube ich, also das Hotel hat 150 Euro gekostet. Und die haben gesagt, also es gab kein Honorar und ich sollte nur meine Reisekosten einreichen. Und ich habe einfach gesagt, ja, okay, da mach 200 Euro all inclusive mit Fahrt und so. Und Takt ist egal, ich zahle den Rest selber. Ah, habe ich jetzt nicht gesagt, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht zu teuer.
Da kennst du aber auch nichts, Jan, ne? Du bist jemand, der auch gerne, also.
Würdest du das auch nicht machen. Wenn du das Gefühl hättest, es ist eine kleine Veranstaltung, wo am Abend 50 Euro rumkommen, wirst du doch niemals deine 150 Euro Hotelrechnung einreichen, plus noch Fahrtkosten und Taxi und so ein Scheiß.
Nö, dann würde ich mir aber trotzdem ein teures Hotel suchen und das dann aber selber bezahlen, weil ich einfach nicht mehr diesen billigen,
ich
will einfach nicht mehr diesen billigen Absteigen leben, Jan.
Das haben wir, glaube ich, schon mal hat das nicht angefangen, als Jan Delay anfing, das zu sagen? War das nicht der Break-Even, wo er dann sagte, er will jetzt nur noch in 5-Sterne-Hotels leben?
Ja, ich weiß auch genau noch, wann das war. Das war, als Jan Delay dieses Interview gegeben hat für die Galoa. Und da stand, das war das Schlimmste. Das war wirklich mit einem Mal, als wenn jemand die Maske abgenommen hat. Nichts gegen, also doch, auch mal was gegen Jan Delay.
Nein.
Aber ich weiß, das ist auch ein toller Mensch, ist ein toller Mensch und so. Das ist ein toller Sohn, toller Vater, toller alles, toller Musiker, alles. Aber als er dieses Interview gegeben haben, hat man echt gedacht, was für ein Spasti. Mal ganz ehrlich, weil er meinte, ja, ich stehe morgens auf und dann, wenn ich dann einen weißen, wenn dann ein Fleck auf meinem weißen Turnschuh ist, dann muss ich echt kotzen. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt Bock auf Kohle. Und ich stehe auf Nike und so eine Sachen. Und da hat man gedacht, was ist denn in denen gefahren? Das kann ja alles sein, aber das musst du doch jetzt nicht sagen. Also, und wenn das jetzt als Ehrlichkeit verkauft werden soll, keine Ahnung. Also es war.
Nee, aber das hast du doch auch manchmal, dass du dann sagst, ey, scheiß, das habe ich doch, haben wir doch beide auch öfter schon
gesagt. Ja, haben wir auch beide. Trotzdem weiß ich noch genau, dass das irgendwie. Heutzutage ist das ist ja auch schon wieder 30, 40 Jahre her, als Jan Delay dieses Interview gegeben hat.
Nein, das ist nicht so lange her.
Nee, 10 Jahre.
Nein, nicht 10 Jahre.
Doch, 10 Jahre.
Das war vor seiner ersten großen Platte. Als die erste große Platte richtig mit Disco Number One, als die richtig gut lief, da hat er das Interview gegeben.
Ja, mein Gott, das ist jetzt auch gar nicht so böse gemeint. Wir spielen jetzt auch gleich Jan Delay, weil ich,
ja, wir spielen auf jeden Fall Jan Delay. Aber nicht was von der neuen Platte.
Nee, aber nicht von der neuen Platte, genau. Einen geilen Song von der Reggae-Platte, die ist super.
Ja, ich möchte nicht, dass ihr meine Lieder singt, ist, finde ich, immer noch einer der großartigsten und also wirklich was.
Aber danach hat er ja Musik gemacht, die alle mitsingen sollten. Das ist aber auch wiederum. Wir sind alle ambivalente Vollidioten, die gerne eine Haltung nehmen und die dann wieder einreißen, weil der Mensch sich alle paar Jahre neu erfindet, neue Meinungen hat. Deswegen jetzt mal gar nicht hier so ein Mega-Diss.
Weißt du, was mir zum Beispiel total nicht aus dem Kopf ging, als Peter Fox bei uns in der Sendung saß und wir uns wirklich 2 Stunden lang darüber unterhalten haben, dass es keine gute Idee ist, sich über Band Aid lustig zu machen und so. Und als er dann aber am Ende sagte, dass er das total doof findet, dass Dendemann in meiner Sendung in der Band spielt. Und dann hab ich gedacht, Momentchen mal, was ist denn das jetzt hier für eine komische Anstellerei?
Genau, habe ich auch gedacht, weil ich finde es immer noch würdevoller, in so einer coolen Sendung irgendwie jedes Mal zu singen, als dieser Geschichte. Naja, okay, komm, wissen wir auch alles, aber trotzdem war das megamäßig.
Aber wir machen auch nicht alles richtig,
wir machen fast alles richtig.
Ich war, Olli, jetzt muss ich mal eben sagen, wir haben das letzte Mal ja die Sendung aufgenommen, das war vor deinem Auftritt und ich war in Köln, das Allergeilste war wirklich, wie du mich gedemütigt hast, weil ich hatte noch was, einen Termin vorher.
Das war gut,
und du
hast,
das, meine Damen und Herren, das stimmt wirklich, Olli Schulz wollte nicht, da war irgendwie 1500 Leute in der Live Music Hall und er wollte nicht anfangen, bis ich nicht da bin und ich habe mich so beispielsweise voll gelaufen und dann hast du mir mal SMS geschrieben und dann habe ich gedacht, du verarschst mich und erzählst, stehst jetzt auf der Bühne und die Leute lachen sich kaputt, wenn ich da gleich reingehetzt komme mit so peinlichem Unsportlichkeitsschweiß, aber du hast wirklich einfach echt gewartet und das finde ich mies.
Ja, aber weißt du, ehrlich gesagt, ich hab's gemacht, weil ich dich auch ein bisschen beeindrucken wollte. Und dann war das Publikum so verhalten. Die Tage davor war so Euphorie. Und ich dachte, ach, wenn's gleich losgeht, die freuen sich bestimmt, die Kölner. War auch ein super Abend, muss ich mal sagen. Aber das war jetzt so ein ruhigeres Publikum, sehr aufgeschlossen, auch ein bisschen verhalten gewesen. Und ich dachte, wenn das jetzt hier gleich losgeht mit der Konfettikanone, da freut sich Jan, mich auf der Bühne zu sehen. Dann sieht er, was ich sonst so mache. Und dann...
Das stimmt.
Ja... Ich wollte, weißt du was, wir machen seit 2,5 Jahren diese Sendung zusammen, aber ich habe immer noch das Verlangen gehabt, an diesem Abend dich zu beeindrucken ein bisschen. Das spricht dafür,
dass eine gute Beziehung,
dass du mir nicht egal geworden bist.
Wenn wir uns in die Augen gucken und ganz lange, dann würden wir vielleicht sogar was sehen.
Wenn wir uns lange beim Sex in die Augen gucken, würden wir durch unsere alten, leicht milchigen Glaskugeln da noch irgendeinen Funken von Leidenschaft sehen.
Ja, aber beim Sex in die Augen gucken, ist das nicht ganz schön 1999 irgendwie? Macht man das noch?
Ja, das soll dann so, ja, wir beide und das machen immer noch junge Pärchen und so. Das machen immer noch Leute, die jungen.
Ja, wir beide.
Ich guck dabei einfach gerne auch
aufs Handy.
Wir gucken beide aufs Handy. Sie und ich, wir gucken beide aufs Handy. Und
haben da so Sex-Apps am Laufen.
Ich gucke auf Tinder dabei. Also beim Sex gucke ich immer auf die Tinder, ob da irgendwas Neues am Start wäre.
Oh Gott.
Das ist, Jan,
wir sind abgeschmackte, gefühllose Typen geworden. Aber auch durch diese Sendung hier.
Ach Quatsch. Du, wir machen jetzt Musik. Hier ist Jan Delay mit einem coolen Song. Und dann machen wir hier weiter mit dieser überambitionierten Welt. Ich muss mal husten. So, los geht's hier. Jan Delay. Lass mal absolut Beginner, erste Platte, Füchse hören. Geiler Song.
Aber Olli, Füchse sind doch gar keine Rudeltiere.
Nein, die Schnauze, jetzt kommt der Song.
Egal, der Reim ist fett. Wickeder MC mit Flow.
Hallo, hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag.
Hallo.
Mir gefällt das nicht.
Ja, mit Olli Schulz ist heute da und ich bin auch da. Und ich würde mich freuen, wenn wir das hinbekommen würden mit der Sendung, weil ich weiß, es hören viele Pärchen das im Bett oder der Mann hört das und die Frau verdreht die Augen, weil er wieder den Podcast hört oder umgekehrt.
Ja.
Ich fände das ganz toll, wenn wir so einen Kult etablieren können, dass wenn ihr euch, also Leute, wenn ihr euch beim Sex in die Augen guckt, ne, mal ganz im Ernst, so deep seid ihr nicht. Und wenn ihr euch das nächste Mal beim Sex in die Augen guckt, dann denkt bitte an uns.
Ja, genau.
Denkt mal an uns. Dass ein Pärchen in Gelächter ausbricht, wenn es beim Sex sich in die Augen guckt und dann an die Sendung denken muss. Fände ich, das wäre doch ganz geil, wenn wir mit unserer Sendung quasi auf eine Art verhüten könnten.
Ja, ich finde auch vor allem, man muss mal diese Ernsthaftigkeit aus dem Sex nehmen vielleicht auch.
Ja.
Dieses überambitionierte, tief in die Augen gucken, ernst, martialisch. So,
vielleicht diesen Unterkiefer so vorschieben.
Vielleicht auch einfach mal wieder lächeln.
Ich war kürzlich im Zug auf der Rückfahrt von Frankfurt und da sind am Frankfurter Flughafen so Muskelmänner eingestiegen, weil in Köln ist gerade die FIBO, die Fitness, die Muskelmesse. Mhm. Und das sind so richtige, aus Amerika kamen die vom Flughafen, haben so breitester amerikanischer Slang, aus Miami kamen die, so Bodybuilder. Und da weiß man genau, was die mit ihren kleinen Testikeln und diesem Mini-Penis, den durch diesen ganzen Anabolika ja bekommen, was sie da versuchen, diese kleinen Geschlechtsteile durch so extrem viel Körperarbeit und auch viel so Mimik beim Geschlechtsverkehr wieder wettzumachen.
Wahrscheinlich.
Extreme Anstrengung.
Glaube ich auch.
Dicken Adern.
Aber meinst du inzwischen, wenn die jetzt, die nehmen ja dieses Anabolika-Zeug und das soll ja das Geschlechtsteil schrumpfen lassen. Gibt es nicht,
das
aber
ist auch so.
Inzwischen gibt es doch auch irgendwas, was das Geschlechtsteil groß macht, obwohl man Anabolika nimmt. Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt nicht mehr so in der Bodybuilding-Szene. Ich bin da vor ein paar Jahren ausgestiegen. Aber das ist auch so eine Sache. Leute, die sowas machen, Körperkult betreiben und so, ne? Die haben wenig, also die können nicht so viel drüber lachen. Ich habe noch nie einen Bodybuilder kennengelernt, der mal gesagt hat, ja, inzwischen sehe ich aus wie so ein, ja, so wie so ein alter, wie so eine alte, na, du weißt schon, wie so ein alter Baum oder so, weil das ist auch alles ineinander gekommen. Also, da ist wenig, ich war ja auch mal im Fitnessstudio, da ist wenig Selbstreflexion, wenig so von wegen so, ja, ich lache auch mal darüber.
Ja, nee, aber guck mal, so Leute wie Kollega zum Beispiel, die haben das ja schon.
Der schon, ja, aber der.
Die haben ja schon eine ironische Distanz dazu auf eine Art.
Hat er sie oder? Ja, hat er, glaube ich, auch.
Das, ja, er macht natürlich. Er nimmt das schon
Kolle
mit Humor, glaube ich, er weiß
Kolle,
schon.
Die Kumpels dürfen ihn Kolle nennen, Alter.
Wirklich? Bist du ein Kumpel von Kolle?
Ich weiß nicht, wir haben uns jetzt mal, ich glaube, er hat mich, ich habe irgendwann was über ihn gesagt und er hat mir auch mal so einen Gruß bei so einem Interview rübergeschickt. Ich glaube, wir sind noch keine Fuckbuddies, aber Feature ist schon mal drin auf alle Fälle. Ich weiß noch nicht, wer wem hier featuret, also keine Ahnung.
Ich glaube, er featuret dich. Ich glaube, er ist echt
natürlich,
ein mega
Mensch. Der ist mega. In der Jugend ist der. Ey, so eine Typen sind mega mächtig in der Jugend. Die haben 7 Millionen Facebook-Fans. Und wenn die einmal schreiben, dass du nicht mehr in bist, ne, dann bist du auf einmal. Die kennen dich ja richtig. Jan, die können unsere Karriere beenden, ne?
Was für eine Karriere?
Frage ich mich auch gerade. Sag mal, wo wir gerade im Internet sind, so, ne? Ja. Auch so eine Überambition gerade dieser unserer Gesellschaft, diese ganzen Partnerbörsen, auch dieses Tinder, was wir so oft schon besprochen haben. Was jetzt mal wieder cool wäre, wäre vielleicht auch mal für kriselnde Beziehungen wieder mal ein bisschen mehr irgendwie eine App.
Also
eine Pep-App.
Pep-App.
Weil es scheint ja so einfach zu sein, immer einen neuen Partner. Und alle 2 Sekunden verliebt sich auf Parship einer in den anderen. Und alle 8 Sekunden findet auf Tinder jemand ein heißes Date. Und alle 11 Sekunden wird eine Hausfrau aus deiner Nachbarschaft befriedigt. Weißt du, also das ist ja so angeblich.
Ja,
so.
Aber warum genau? Warum gibt es keine App, die Beziehungen, also wenn Partner einfach, die wollen ja niemanden anders, die wollen einfach nur, dass man mit dem Partner, den man hat, dass das ein bisschen besser läuft. Vielleicht so ein Tinder, wo man nur eine Person hat.
Ja, so den Reifen mal wieder, genau, den Reifen wieder flicken. Das ist immer die Person. Oder dass du eine Person bei Tinder, aber du kannst das Äußere verändern, also so ein bisschen.
Das ist eine gute Idee. Ja, aber würdest du denn, also bist du denn jemand, der, wenn so eine Beziehung mal länger andauert, wir sind ja beide Männer, die schon alles mal durchgemacht haben, mal lange Beziehungen, mal kurze Beziehungen, teilweise polyamorös gelebt haben. Bist du jemand, der dann auch...
Hattest du das echt alles schon? Alles?
Ich dachte, hatten wir das nicht schon mal besprochen sogar, meine polyamoröse Phase?
Ja. Wow, nicht schlecht. Ja.
Also ich war nicht jemand, der polyamorös war, sondern ich war einer von mehreren Partnern einer Frau gleichzeitig. Und wir lebten zusammen auf so einem Bauernhof in der Nähe von Köln.
Ja.
Und ich bin aber ausgestiegen, weil ich es psychisch nicht hinbekommen habe. Nicht die erste Geige zu spielen, sondern nur das 7. Fagott.
Ja, da bist du auch kein Freund von offenen Beziehungen, oder?
Nee, also wenn ich derjenige bin, der bestimmt, dann ja. Aber das war bislang.
Also wenn du derjenige bist, der mehrere so um sich herum hat, das ist okay.
Ja, aber das würde ich okay finden. Das ist hat leider der Herrgott mir noch nicht beschert. Aber andersrum war es wohl öfter schon. So kann ich ehrlich sagen, mit sehr dominanten Frauen, dann in wo ich dann mit 4 Weichei-Männern zusammen in so einer WG gewohnt
habe. Und diese dominante Frau hat euch alle sehr, sehr geliebt, weil die total auf so Weichei-Männer gestanden hat.
Ja, genau.
Ich glaube, ich glaube
4 Weichei-Männer sind ein echter Mann, hat sie mal gesagt.
Ich glaube, dominante Frauen gibt's nur für Geld. Also so Frauen, die wirklich sich so, die sich so schwache Männer suchen und mit denen eine Beziehung führen wollen. So, also so hier so, keine Ahnung. Ich glaube da nicht dran. Also an diese, also
ich glaube nicht.
Ich glaube, keine Frau hat Bock auf 4 Weicheier, mit denen wo sich das aussuchen kann oder so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht.
Einer kann super massieren, einer kann ganz toll kochen, der andere kann super zuhören und ich wäre dann immer derjenige, der irgendwie, wenn der Glühbirne kaputt war, ich bin dann wahnsinnig begabt da.
Ja.
Handwerker, das habe ich immer machen müssen dann. Ja.
Treffen sich zwei Zapfsäulen, sagt die eine, na, wie geht's, sagt die andere, na super. Das ist ein Witz aus den 90ern.
Ah ja, guck. Mittlerweile gibt's ja auch irgendwie E10 oder das Ultimate Diesel und so, deswegen funktioniert das gar nicht mehr so gut mit diesem Scherz. Was ich sagen wollte auf jeden Fall, als diese Bodybuilder eingestiegen sind in Frankfurt, da haben die ihre Plätze gesucht, weil das war für sie das erste Mal in der Deutschen Bahn und das ist natürlich ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen Sitznummern, die ja auch irgendwie, als hätte einer so einen Satz Zahlen in den Waggon geworfen, einfach völlig sinnlos verteilt sind.
Ja.
Und dann liefen die mit den Tickets rum und natürlich der Klassiker, ich habe dann gemerkt, nachdem sie eine Viertelstunde da rumgesucht haben mit ihren dicken Oberarmen, habe ich dann gesagt, hey, may I help you? Maybe you have to look on your tickets if you are in the right car. Und dann hat er mich so angefaucht, weil er offensichtlich keinen Fehler begangen hat, aber er war dann im falschen Wagen natürlich. Der hatte nichts zu suchen bei uns in der ersten Klasse, der Bodybuilder. Was denn?
Der hatte nichts
zu suchen. Ja, die Lehrer hat gesagt, man kann das ruhig öffentlich sagen, dass man erste Klasse fährt. Das käme gut an bei den Zuschauern.
Ja, und wenn ich morgens meine Schuhe angucke, ne? Und da ist ein weißer, da ist ein schwarzer Fleck auf meinen weißen Turnschuhen, da habe ich schon schlechte Laune. Echt, da habe ich schon schlechte Laune. So, wir machen jetzt noch.
Fick ja! Fick ja! Fick, ja, das heißt übrigens, ist fuck yeah. Ist Übersetzung, fuck yeah, ist Übersetzung.
Hat Kaspar sich das ausgedacht, ne?
Ja, glaube ich auch. Kam übrigens keine Reaktion von dieser kleinen Mini, diese Stichelei von letzte Woche hat, ist
welche Stichelei?
Versandet. Nee, ist schon gut.
Ich habe gar nichts gemacht. Das hier ist keine Sendung, wo wir uns mit anderen Leuten anlegen wollen. Das ist der kleine Stammtisch des kleinen Medienmannes hier.
Genau, ja, wir sind die kleinen Leute. Wir haben es nie so richtig geschafft, da wo die großen Honigtöpfe stehen. Wir sind mehr diejenigen, die großen Honigtöpfe auskratzen mit so einem ganz kleinen Löffel. Aber das ist ja letztlich auch ihr Leben. Machen wir uns mal nichts vor, meine Damen und Herren. Wir sind irgendwie wie sie auf eine Art. Nur, dass wir halt hier reden und sie müssen zuhören. Aber letztlich, sie können ja dabei auch reden.
Wir müssen Musik machen. Ich habe hier eine Seite mit alten 90er-Jahre-Witze. Hier ist noch ein guter Pass. Oh. Was ist eine Gummipuppe mit weißen Augen?
Weiß ich nicht.
Voll. So, wir machen jetzt ein bisschen Musik. Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Sanft und sorgfältig.
Hey, hello. Hallo Olli, es ist Sonntag. Wir sind da wieder, normal. Was?
Hat dich eigentlich mal völlig überambitioniert jemand angerufen und gesagt, ey Jan, hast du Bock, heute Abend feiern zu gehen? Mal ganz ehrlich, wann ist das mal vollkommen, dass mal einer dich anruft und sagt, ey, heute Abend ist Party, lass mal feiern gehen. Meinst du, irgendjemand sitzt zu Hause und denkt, oh, coole Party, wir nehmen mich mit, ah, da ruf ich mal den Böhmi an, das wird richtig geil mit dem.
Nee, ne? Weil die Leute immer schon recht früh gewusst haben, dass ich nicht der Typ bin, den man anruft, wenn man eine geile Party machen möchte.
Und ich werde auch schon längerem nicht mehr angerufen.
Ich war mal der Typ, den man angerufen hat, wenn man eine geile Party ein bisschen runterbringen wollte und hinterher was zu lästern haben wollte. Dann ist man mit mir da immer, hat man mich mitgenommen. Aber es ist sehr selten vorgekommen. Aber heute ist es ganz nützlich in meinem Berufsalltag, weil ich muss dann nicht zu diesen ganzen Partys gehen und denke vor allem nicht, dass es irgendwas Wichtiges ist, auf irgendwelche Bumspartys da rumzulungern.
Da wird auch meistens gleich gebumst auf den Partys, oder?
Nein, ich meine Bumsparty im Sinne von, dass es einfach blöde Partys sind. Das sind die meisten Partys, sind ja dann wirklich, da sitzt ja irgendwie Wilson Gonzalez, legt auf, und übrigens ein netter Typ, aber das mit dem DJing und so, das ist...
Oder ich hab den Noah noch nie auflegen gehört. Noah Becker legt jetzt auch auf?
Ja, der legt auf, das weiß ich, der hat schon mal aufgelegt auf einer Party, auf der ich angeladen war, aber wo ich nicht hingegangen bin.
Das machen aber ganz viel, Oliver Pocher macht doch damit, also der ist doch ein richtig angesagter Resident-DJ auch, oder?
Wo ist denn Olli Pocher Resident DJ? In welchem traurigen Laden?
In irgendwelchen Dorfdiskos oder so. Der hat doch eine Zeit lang so Dorfdiskotour gemacht und war doch unterwegs. Ja. Da habe ich doch mal irgendwo gesehen, dass der immer so auflegt.
Ist, glaube ich, also Olli Pocher, ich glaube, so langsam ist es in mir, ist meine Empathie ist wieder da. Also ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl, auch weil man jetzt beruflich nicht so viel von ihm hört, dass er dass er, glaube ich, dass er einfach privat viel am Laufen hat. Und Sandy ist natürlich auch eine extrem teure Ex-Freundin, glaube ich. Also es ist einfach extrem teuer.
Ich habe mir nie Gedanken drum gemacht. Ich habe jetzt überhaupt keine, also ich habe mir auch noch nie was großartig angeguckt. Ich fand es damals doof, dass er mit Harald Schmidt was zusammen gemacht hat. Das kann man nicht richtig so sagen, das fand ich total doof. Aber ich glaube, dass der momentan zusammen mit Johannes B. Kerner irgendwo da sitzt und irgendwas Großes sich, also die
meinst du, er ist wieder da, meinst du?
Die planen was, die beiden. Ich glaube, die planen eine Radiosendung, wo die mal richtig Dampf ablassen. Oliver Pocher und Johannes B. Kerner lassen Dampf ab und rechnen ab mit der Medienbranche.
Aber Kerner ist ja momentan wieder nach dem großen Schlüpfen und diesen ganzen Eventshows, keine Ahnung, das große Kotzen oder so, was er alles macht beim ZDF, der ist wieder gut im Geschäft, der muss nicht mehr so B-Sachen machen. Das macht er nicht, glaube ich.
Ich habe auch gerade Fernsehangebote bekommen, Jan. Verschiedene Sachen. Als Gast auftreten. Soll ich dir mal, wollen wir es mal hier in der Sendung durchgehen, ob ich das machen soll oder nicht?
Ja, aber du weißt, kennst ja meine Einstellung. Ich bin ja mal kritisch bei sowas
angeht. Ja, ich auch. Deswegen rede ich doch mit dir. Du bist der Mann, Medienberater.
Nein.
Doch.
Nein. Wo bist du denn eingeladen?
Ich bin eingeladen für Der Klügere kippt nach auf Tele 5.
Auf gar keinen Fall machen.
Nee, ne?
Würde ich nicht machen. Also ist nichts gegen die gegen Hugo Ivan Balder und Hella von Sinn.
Und
aber
ist,
ich habe die Sendung gesehen. Wiegald Boning ist eine gute Sendung, aber ist ein bisschen zu kultig. Und ehrlich gesagt ist halt, du weißt ja, wie das mit Alkohol und dir ist, Olli. Weißt ja.
Ja, ich habe außerdem schon meine Schulz-Kowski-Nummer vor 3 Jahren betrunken gemacht. Und jetzt denkt man natürlich, geil, wenn Olli Schulz da betrunken sitzt, der macht so richtig, der sagt so richtig krasse Sachen dann und dreht dann voll durch. Und dann kann man auf YouTube wieder schreiben, Olli Schulz voll am Durchdrehen hier in der Sendung. Dabei würde ich das ja auch nüchtern machen, durchdrehen. Das mache ich ja nicht wegen dem Alkohol. Also es ist ja...
Weißt du, man muss immer, ich denke immer, bei sowas denke ich immer, was ist denn wichtiger, dass du kommst oder dass ich eine geile Pressemitteilung raushauen können, dass du kommst. Und dann man selber hat da ja nichts von, wenn man da hingeht. Das ist ja, also ist bestimmt ganz nett, mal so eine halbe Stunde oder so. Aber dann hängst du da irgendwo in Hamburg rum. Ich würde eher mal privat in die Kneipe von Hugo Egon Balder gehen und mit denen.
Da war ich drin in der Kneipe.
Ja,
im Zwick.
Genau.
Da war ich schon drin, hab einen Burger gegessen und Kartoffelwedges.
Ist doch alles okay und der ist ja oft zugegen und so.
Und keiner hat mich da erkannt. Keiner hat mich da erkannt. Hätten mich ja damals schon ansprechen können.
Ja, eben.
Hätte mich ja damals schon mal ansprechen können. Aber jetzt will ich nicht mehr.
Also ich, wie gesagt, du bist ja dann immer, mach was du willst, ne? Aber ich würde es nicht machen. Ich habe auch gerade, also wegen dieser komischen Stinkefingernummer, ich glaube 150 Interviews abgesagt oder sowas.
Ich habe noch was bekommen. Hä? Vom Vice Magazine, die wollen auch was mit mir machen. Ich lese das mal alles vor, ich habe meine E-Mails hier.
Soll ich was für's? Vice ist doch nicht schlecht eigentlich, sind auch gute, wenn du da jetzt nicht irgendwie über Intimpiercing reden musst oder irgendwie sowas wie Analsex ist total scheiße oder Analsex ist das Beste oder sowas. Das ist ja dann, weißt du, die haben immer so extreme Positionen, die sie dann beziehen, um zu provozieren.
Ist es so? Ich habe mich auch mit dem Vice Magazine noch nicht genug auseinandergesetzt.
Die sagen dann sowas wie, Koks ist die beste Droge. Und dann gibt's einen Artikel, wo wirklich dann einfach eine ganze Seite steht dann, warum Koks total geil ist und wie die abgegangen sind auf Koks und so. Und völlig ohne, unkritisch.
Ja, natürlich. Ich habe gehört, Koks soll total gut für Charakterstärke sein. Du sollst total den guten... Du sollst voll der gute Mensch werden, das soll den Charakter stärken.
Und die Sinne schärfen.
Schärft die Sinne und du bist voll angenehm. Und du gehst auch viel mehr auf andere Leute ein und redest nicht mehr so viel über dich selber. Ich hab gehört, das macht dich zu einer richtig angenehmen Menschen. So auf Partys, auf Koks, bist du immer, also es ist total angenehm.
Meine Damen und Herren, da hören Sie nicht auf Olli Schulz.
Doch.
Man muss immer das, bei dem, da ist es Ironie-Eis, ist ganz dünn. Also weiß mir gesagt,
wieso, Jan?
Aber hast du denn was zu verkaufen? Das würde ich immer. Hast du gerade irgendwas am Laufen, wofür du Promo machen willst? Weil das hat mir meine geliebte Vertreterin, die ist die ist zu gut, als dass ich sie Managerin nennen will. Die ist sehr alt und weise und sagt immer, dass man selber was davon haben sollte, wenn man das macht. Und nicht nur andere Leute.
Die haben total nett geschrieben, Toni vom Weiß Magazine.
Ja, aber hey.
Und die, das geht.
Nett sind sie alle.
Nett sind sie alle, ne? Toni. Mal gucken. Ich habe hier noch mehrere. Also, soll ich mal alle Anfragen vorlegen? Nee, komm, das ist jetzt auch ein bisschen sehr persönlich. Ja?
Nee, aber wenn du jetzt Plattenpromo hast, dann mach das doch. Aber warum machst du jetzt nicht einfach frei und legst dich in die Sonne? Das kannst du doch schön machen.
Dieses Business ist so schön. Wenn ich jetzt nicht am Ball bleibe, dann haben die mich doch in 2 Wochen vergessen, ja. Dann bin ich doch nur der Sidekick im Radio von Jan Böhmermann.
Nee, aber das denke ich ja auch. Ich denke auch mal, wenn ich jetzt eine Woche nicht Sendung mache oder so, als wegen des Flugzeugabsturzes haben wir eine Woche keine Sendung gehabt. Mhm. Dann habe ich schon gedacht, jetzt sagen sie alle, das ist doch der Typ, der ab und zu mal bei Olli Schulz die Olli Schulz die Pointen versaut im Radio. Wenn der mal dazwischen redet. Mit Sachen, die nicht so lustig sind wie die von Olli. Aber das stimmte dann nicht.
Das stimmt auch gar nicht.
Denken das trotzdem, aber das ist, die vergessen einen so
schnell.
Das stimmt
doch gar nicht.
Wirklich nicht.
Das stimmt doch gar nicht.
die vergessen einen nicht so schnell.
Ich habe auch gar keine Lust, was zu machen, aber die Anfragen kommen ja trotzdem rein, deswegen bearbeite ich das gerade mal mit dir hier. Schön, ich habe noch hier.
Ja, aber ich würde es einfach, ich habe der Christine und der Anna gesagt, meinem Betreuerteam, dass wir, oder wir haben, was heißt, die haben mir das gesagt. Die haben gesagt, hör doch einfach auf mit den scheiß Interviews.
Inas Nacht mache ich noch. Inas Nacht, da gehe ich hin im Mai.
Das ist immer gut, da kann man immer hingehen. Auch weil ich ein schlechtes Gewissen habe, Ina Müller gegenüber, weil ich dann mal gesagt habe, dass ich die doof finde, aber ich finde die nicht so richtig doof. Ich fand die immer nur so ein bisschen besoffen im Fernsehen halt.
Oh, vielleicht spielt die das ja auch nur. Weißt du was? Und damit, ich gehe zu Inas Nacht, das ist so ähnlich wie der klügere Kippnach, ist sogar in der gleichen Stadt, wie das gedreht, in Hamburg.
Und aber, das ist das Original wenigstens, im Schnellfischposten.
Ja, es ist das Original und ich darf auch noch einen Song spielen.
Genau.
Meine Platte promoten und muss dann nicht so Stammtischparolen. Also gehe ich zu Inas Nacht.
Das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist eine gute Idee.
Weißt du was, ich schreibe denen jetzt mal ganz lieb, die mir da angefragt haben, wegen der Klügere kippt nach und sagt, nee, ganz lieb, aber ich gehe zu Inas Nacht. Das ist doch okay, oder? Dann sind die da.
Das ist schon okay. Obwohl, nee, würde ich nicht machen. Das erfahren die ja spätestens durch diese Radiosendung. Okay. Dann musst du, glaube ich, keine Mail schreiben. Kannst du dir sparen. Hören das dann hier.
Hier noch eine Anfrage. Trotzdem, soll ich dir noch was vor? Eine Anfrage.
Ja, bitte.
Die Zeit hat mich gefragt. Lieber Olli Schulz, gerne würden wir Sie als Hamburger Persönlichkeit für eine Veranstaltung zur langen Nacht der Zeit gewinnen. Am 7. Mai organisieren wir anlässlich der Gründung unserer Hamburg-Seiten im April letzten Jahres eine ganze Reihe von Events in Hamburg. In diesem Rahmen planen wir eine Veranstaltung zum Motto Berlin gegen Hamburg, der Kampf geht weiter. Die Entscheidung um die Olympia-Bewerbung ist gefallen, doch die ewige Konkurrenz der beiden Metropolen bleibt. Olympia hin oder her, wer ist denn nun die Schönste im ganzen Land? In geschliffenen Wortgefechten und spielerischen Wettkämpfen würde sich meine Kollegin Charlotte Panak, unterstützt durch Sie, mit Sebastian Leber vom Tagesspiegel messen und einer Berliner Persönlichkeit.
Ja. Ja, aber die Frage, ja, es ist die Zeit ist tendenziell,
übrigens, Zeit ist gut.
Ganz toll ist, der Zeitmagazin-Chefredakteur Christoph Arment hat in dieser Woche ein ganz tolles Stück über Lena Meyer-Landrut geschrieben, die ja auch öfter mal hier in unserem Aufmerksamkeitslichtkegel steht. Mhm. Die hat ein neues Album raus, das heißt Kristalski, ist das letzte aus ihrem aktuellen Plattenvertrag. Hat sie natürlich alles selbst geschrieben und so. Und ist eine ganz tolle, sehr zurückgenommene, neutrale Beobachtung, wie Lena so ist. Nach 5 Jahren Mega-Erfolg am Anfang und jetzt eher so,
ja.
Achtungserfolg gegen Ende. Das kann ich sehr empfehlen, sich das Zeitmagazin von dieser Woche mal durchzulesen.
Habe ich zu Hause rumliegen, habe ich noch gar nicht gelesen.
Und die haben immer tolle Cover, finde ich immer. Ist eine gute, wirklich eine gute Zeitung. Deswegen finde ich find die Zeit eher eigentlich am sympathischsten von allen großen.
Die Zeit und die Bild, das sind so die beiden großen, finde ich, Stützpfeiler, ja.
Nein, komm, also ich finde Spiegel zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn Spiegel Online nicht immer so ein kleines bisschen zu. Also, aber ich finde
die Zeit mit der Süddeutschen?
So ein bisschen. Finde ich auch gut, aber mich nervt, dass das die App von denen so scheiße ist.
Ja. Wir müssen einen Song machen. Hast du irgendwie eine gute Songidee? Du hast doch gar keinen Song dir heute gewünscht.
Ja, I've had the time of my life, kommt jetzt wegen Zeit. Von, hier, Jennifer
Garner und Jennifer Rostock
Hier ist I've Jennifer had the time Beals. Of my life, da können sie auch eine Hebefigur zu machen. Ah, nee, ist nicht aus Flashdance, sondern aus Dirty Dancing, ne? Nee. Woher ist das nochmal?
Okay, noch ein schlechter Witz aus den 90ern. Was macht eine Frau, wenn sie ein leeres Blatt anstarrt? Sie liest ihre Rechte. Das ist ein Pips Asmus im Witz. Okay, bis gleich.
Ja. Oh, lass das nicht die Leute von BuzzFeed Deutschland hören. Dann gibt's wieder hier.
Olli Schulz, genau. So, ach komm. Hallo, hier ist Sanft und Sorgfältig am Sonntag. Überambitioniert ist das Hauptthema der Sendung. Ich bin aber gerade dabei, mit Jan so ein bisschen meinen Schedule für die nächsten Wochen durchzugehen. Meine Anfragen mal kurz. Oh Gott. Jan, ich habe hier noch eine Anfrage von der Süddeutschen.
Ja.
Die würden gerne mit mir dieses Fotoshooting machen. Dieses sagen sie jetzt nichts, wo du auf Fragen.
Das würde ich machen.
Ja?
Das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Der Fotograf heißt Tibor. Wahnsinnig angenehmer Fotograf, macht ganz tolle Fotos, würde ich auf jeden Fall machen.
Das
habe ich auch gemacht. Das habe ich gemacht, einfach weil ich das immer gerne lese im Süddeutsche Zeitung Magazin.
Okay.
Und die Fotos sind ganz toll. Soll ich dir mal meins mal schicken? Was ich gerade bekommen
habe. Ja, schick mal deins. Soll ich dieses Ding da von der Zeit machen, dieses Hamburg meets Berlin Ding?
Ach ja, würde ich jetzt. Warum?
Warum soll ich das machen?
Also,
ne?
Also warum? Ja, genau. Ich schick dir mal meins, warte.
Schick mal zu.
Schick dir das. Wie schicke ich dir das denn am besten? Per Mail?
Per Mail, aber ich kann es jetzt nicht lesen. Ich kann es erst lesen, weil ich gucke jetzt, ich bin nicht online. Also ich habe jetzt keinen WLAN hier.
Kann ich dir das nicht per Nachricht schicken?
Doch, einfach? Kannst du, dann müsste ich mein Handy jetzt, aber müsste ich jetzt mich hinknien.
Kannst du gleich in der Pause mal gucken. Ja. Ich schick dir das mal zu. Das war wirklich ganz, ganz toll. Du machst einfach wirklich ganz schnell eine halbe Stunde Grimassen oder irgendwelche komischen Gesten und das ist, das macht echt Spaß und das ist irgendwie ist es eine schöne Rubrik und die ist vor allem sehr entlarvend. Also sie entlarvt mich als totalen Quatsch, Kasper, aber es ist ja auch die Wahrheit. Du, ich wollte ganz kurz, ich habe noch was vorbereitet für heute.
Oh.
Ich habe nämlich ein tolles Interview gelesen, Stichwort überambitioniert.
Ja.
Ein tolles Interview gelesen auf der Internetseite Amy und Pink, geführt von Ines Aniol. Die war mal, glaube ich, sogar mal bei Rusch und Böhmermann als... weiß ich gar nicht, als Internet-Expertin, die war mal bei Kiss FM, jetzt macht die da sowas, egal.
Ach, die kenne ich, die hat mich auch mal interviewt für eine Sendung.
Ja, und die hat ein Interview, ein ganz tolles Interview mit wirklich tollen Fragen mit Tokyo Hotel geführt, die ja ein Riesen, die, ich sag mal, mit großen Ambitionen gestartet sind und langsam merken, dass sie vielleicht nicht hätten 6 Jahre in L.A. rumhängen sollen, sondern sich mehr...
Meinst du, die haben in den 6 Jahren mal Drogen ausprobiert?
Kann sein, dass sie Drogen ausprobiert haben und der ein oder andere...
Ich glaube das nicht. Ich glaube, da hat keiner Drogen probiert von denen.
Also auch wie die Gesichter aussehen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben vergessen, dass sie was für ihren Fame tun müssen. Und jetzt, pass auf, jetzt eine ganz tolle Einstiegsfrage. Mhm. Sie sitzt wirklich mit allen Mitgliedern von Tokyo Hotel und sie schreibt, das ist wirklich echt eine mega gemeine Einstiegsfrage. Und das zeigt, dass man sich, also dass die Interviewerin sich sehr genau mit den Leuten auseinandergesetzt hat, die sie interviewt. Das ist wirklich eine ganz tolle erste Frage. Sie fragt nämlich Tokyo Hotel: In welchem Club könnte eure neueste Platte Kings of Suburbia gespielt werden? So. Und das ist jetzt, ich meine, das große Problem von Tokyo Hotel ist ja, dass sie gerne die Leute wären, die in geilen Clubs, in denen sie immer so abhängen, weil sie mit ihrem Promi-Status und diesem zutätowierten Look reinkommen. Aber sie sind halt eher eine Teenie-Band. Und Bill antwortet: Ich kenne mich in der deutschen Club-Szene nicht so gut aus, weil wir hier so selten feiern gegangen sind. Erstmal, das ist schon mal zeigt, was er für ein Kosmopolit ist. Ich glaube aber, in L.A. gibt es einige Clubs, wo die Platten laufen könnten. Zum Beispiel das Warwick oder XS in Las Vegas. Wahrscheinlich war in jedem dieser Club nur ein einziges Mal oder vielleicht zweimal, weil irgendein Typ von der Plattenfirma was organisiert hat oder weil es eine Privatparty war. Und es ist natürlich völlig vermessen, dass es jemals in Tokyo Hotel Song in diesen Clubs laufen würde. Die Leute würden von der Tanzfläche springen, schreiend. Jetzt kennen die meisten Leute, mich eingeschlossen, diese Läden nicht. Was läuft da so? Tom, in diesen Clubs wird viel Elektro gespielt. Dort liegt auch mal die Swedish House Mafia oder Skrillex auf. Wir haben von unseren Songs, die eh schon sehr elektronisch sind, nochmal Mixe machen lassen, die in echt viele Clubs passen würden. Konjunktiv. Gibt es einen bestimmten Club, wo euch einer abgehen würde, wenn der eure Lieder spielt? Also ich würde es ja feiern, wenn im Berghain ein Song von Tokyo Hotel laufen würde. Lacht laut Tom, Coachella wäre aber auch geil.
Das ist ein Opfer. Sorry, Jan, aber die Tokyo Hotel Jungs sind einfach Opfer. Das tut mir auch schrecklich leid. Die sind früh jung erfolgreich gewesen. Jetzt leben die so einen Lifestyle, der eigentlich nicht mehr existiert. Es gibt eigentlich keine großen Rockstars mehr. Und es gibt auch keine großen Stars mehr in diesem Sinne. Das ist alles durch. Und die wissen das eigentlich auch, aber die haben auch keinen zweiten Bildungsweg, den die jetzt anfangen können. Stell dir mal vor, der macht jetzt nochmal eine Umschulung, der Sänger oder der Gitarrist von diesen beiden Brüdern. Und sagt: Hallo, ich bin's, Bill von Tokyo Hotel. Ich möchte jetzt hier Webdesigner werden oder sonst was. Oder muss irgendwas machen.
Mediengestalter.
Das ist halt durch. Das ist halt das Problem. Ich hoffe, die haben einfach genug Geld, um sich damit nicht mehr auseinanderzusetzen. Weil alles andere, das ist echt die Scheiße. Ne? Wenn du, heutzutage willst du echt nicht mehr so Weltstar werden, weil der kleinste Fehler wird dir ja auch zum Verhängnis. So, ne? Alles wird öffentlich gemacht. Dann lieber so eine verlotterte Gestalt sein, wie wir es sind. Sag ich mal ganz ehrlich. Weil ja, da kann nicht so viel passieren. Aber
und wir müssen regelmäßig arbeiten. Wir müssen beide regelmäßig arbeiten.
Und wir können nicht 3 Jahre in L.A. rumlungern. Ich bin 2 Wochen, das war das höchste aller Gefühle. Und nachdem ich auf meinen Kontostand danach geguckt habe, habe ich gedacht, das waren noch erstmal die letzten 2 Wochen in L.A. für mich. Und das geht einfach nicht, dass man zu so einem zum Vollhorst wird, weil man so viel Geld hat und dann degeneriert. Die tun mir dann schon wieder fast ein bisschen leid, weil die haben ja bestimmt auch Talente oder sonst was. Aber das sind jetzt einfach Opfer. Und ich hoffe.
Ja, ganz kurz mal eine sehr schöne Frage. Seid ihr schon mal nicht in einen Club reingekommen, weil euch keiner erkannt hat? Also eine unglaublich demütigende Frage.
Bill
sagt: Nee, wir gehen eigentlich immer sicher, dass das vorher geklärt ist. In L.A. sind die Schlangen halt auch immer sehr lang und da passiert es sehr oft, dass auch berühmte Leute dazwischen stehen und nicht reinkommen, weil sie nicht gesehen werden. Darum gehen wir immer sicher, dass wir uns vorab ankündigen. Was für uncoole Spongos. Also wirklich. Aber wirklich, ne? Das ist übrigens ein Interview von, ich glaube, der Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat mit, ich weiß nicht, war das die Wirtschaftswoche, hat ein Interview mit der Wirtschaftswoche gegeben und es ging darum, wie sich Vorstandsvorsitzende von großen deutschen Konzernen in der Öffentlichkeitsarbeit verhalten würden und hat einen Manager-Typ beschrieben, den ich eigentlich sehr sympathisch finde, nämlich jemand, der in einem, so Manager, es gibt ja solche Leute, die in der Öffentlichkeit nie auftauchen, obwohl sie ein Multimilliardenunternehmen lenken und die, wenn sie in ein schickes Restaurant gehen wollen, immer persönlich anrufen und reservieren, aber nie einen Tisch bekommen, weil keiner weiß, wer sie sind. Und ich finde eigentlich, das ist der richtige Lifestyle, auch wenn man berühmt ist, finde ich. Eigentlich.
Das ist total super. Das ist sehr sympathisch.
Ich auch.
Ich meine, guck mal, hallo, hier ist Jan Böhmermann oder Olli Schulz, wenn wir einen Tisch bestellen wollen. Das klingt schon mal nicht fancy.
Nee. Na? Ich würde mich gern James Ironbones nennen.
Wirklich?
Ja, als Amerikaner, weil Böhmermann ist irgendwie blöd. Aber James Ironbones wäre, weil Eisenknochen.
Ah.
Weil ich so dünne Oberarme habe, weißt du? Dass ich aber sagen kann, ja, das liegt daran, weil die Knochen sind aus Eisen.
Kybernetisches Gewebe am Endoskelett. Wie bei Terminator.
Und Iggy Pop.
Iggy Pop. Der hat aber auch noch einen echt großen Penis dazu, ne?
Das weiß man aber nicht so genau, oder weißt du das?
Hast
du
schon mal also gesehen? Ich habe Iggy Pop in den 90er Jahren ein paar Mal gearbeitet in der großen Freiheit und ich weiß, dass die ersten drei Lieder viele einfach nur auf die Lederhose gestarrt haben und gar nicht gemerkt haben, da ist dieser Typ, der den Heroin besessen hat. Also der war ja echt stark drogenabhängig und der hat einen langen Kampf geführt gegen Drogen. Und es ist es dieses sehnige Ungeheuer, also so ein sehniger, dünner Typ, der nackter Oberkörper, enge Lederhose, fetter Abdruck zwischen den Beinen und alle denken, ja, Iggy Pop ist in der Stadt und guckt ihn zwischen die Beine. Also ich erinnere mich daran, dass es meiner Freiheit so war. Vielleicht hat er sich da aber auch einfach nur, damals kam auch gerade zu dieser Zeit, muss man aber auch sagen, ich erinnere mich genau dran, in den 90ern kam diese lange, dünne, schmale Cola-Dose auf den Markt. Nicht mehr der Klasse, du weißt ja, weißt du, welche ich meine?
Die 025, ja, genau.
Genau, und die kann man sich herrlich gleich in den Oberschenkel kleben.
Ach, meine Damen und Herren, wir sind wieder ganz die Alten. Hier ist Ihre Penis-Sendung am Sonntagnachmittag. Jetzt mal schön ein Stück Herrentorte reinbeißen und ein bisschen Musik genießen. Dann sind wir gleich wieder da mit den niveaulosesten Untenrum-Gags. Aber mittlerweile haben wir die Leute eh so konditioniert, dass die uns verabscheuen und die sich ekeln vor uns, eh gar nicht mehr einschalten, weil sie es aufgegeben haben.
Ja, ne, ich glaube, die haben wir jetzt alle, die sind alle weg jetzt. Die sind alle
in
weg.
In zwei Wochen kommt übrigens Farin Urlaub zu mir. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Und ich freue mich extrem wie ein kleines Kind da drauf, dass er in meine
Sendung echt, nachdem kommt. Du dich so hat hängen lassen?
Naja, ich kann das ja verstehen. Ich hätte an Farin Urlaub stelle, wäre ich auch konsequent gewesen. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich weiß, ich finde wirklich einer der... Wir reden gleich mal darüber, nachdem ich ja deine Termine jetzt gleich ausgecheckt habe. Würde ich gerne mit dir gleich darüber reden, wie man sich am besten ein Interview mit Farin Urlaub führt, vor allem von der Perspektive, meiner Perspektive, dass ich ihn einfach wirklich so sehr gut finde, dass man da nicht so ein Fanboy ist, der die ganze Zeit da sitzt und keine
Fragen kommt. Dann würde ich mal Ines als Vorbild nehmen, die Tokyo-Hotel-Fragen gestellt hat, und würde es mal auch so eine Frage an Farin Urlaub stellen. Dann können wir gleich mal ein paar Fragen überlegen. Ja,
aber finde ich eigentlich, ja, bis gleich.
Findest du nicht so gut, weil du Fanboy bist, ne?
Findest du nicht so gut, ne? Genau.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hier ist sanft und sorgfältig. Überambitionen. Das große Thema unserer heutigen Sendung. Jan, jetzt hast du Farin Urlaub in zwei Wochen bei dir, ne? Und du bist echt, genau. Die Ärzte haben dich maßgeblich geprägt für Humor, ja, also politisches Bewusstsein. Brauche ich gar nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob du meine ganzen Ärzte Geschichten kennst, aber ich habe tatsächlich 2000, als meine erste Platte rauskam, einen Anruf gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Bela oder Jan war, also Farin war, einer von beiden, und hatte dann gemeint, ja, hast du Bock, bei uns Vorprogramm zu machen? Und ich dachte, der verarscht mich einer. Und ich meinte, ja, genau, ich habe mit Jan telefoniert und ich habe zu ihm gesagt, bei den Ärzten gibt es keinen, der Jan heißt. Und dann hat er gesagt, ja, ich heiße auch nicht Jan. Und dann haben die mich eingeladen, im Vorprogramm in Losheim zu spielen. 2002 oder so, da war gerade meine Platte ganz neu raus und Bela, also die fanden die beide super. Außer Rott, der fand mich immer scheiße. Von heute, also egal. Und dann fand der das immer noch. Ja, doch, der findet das. Für den bin ich irgendwie nicht punk genug oder nicht verrückt oder das ist für den alles oder der hat mal was Schlechtes. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal. Man kann nicht erwarten, dass einem alle einen toll finden. Außerdem waren sowieso immer Farin und Bela die beiden Relevanten in der Band. Und ja, ist doch so, Mann. Und dann habe ich da gespielt und dann waren die auch noch so cool, haben mich echt gut behandelt und sind auf die Bühne vorgegangen und haben gesagt, weil die natürlich wissen, die haben einen ärztehungrigen Mob an Leuten da. Da sitzen dann 12.000 Leute und dann kommt Bela und sagt, der Typ, der jetzt kommt, ich war alleine mit der Akustikgitarre auf dem Festival, der ist echt in Ordnung. Und dann hat er so eine Ansage gemacht, um das Publikum so, damit sie mir erstmal eine Chance geben. Und die beiden gehen von der Bühne, ich klatsche so ab, freue mich, denke, geil von euch, ne, geh auf die Bühne, will den ersten Song spielen und wirklich alle gehen, wir wollen die Ärzte sehen, wir wollen die Ärzte sehen. Und ich habe mich selber kaum auf der Bühne gehört, weil die natürlich,
oh Gott.
Das war hart, aber da können die nichts für, die haben halt einfach da mal, also immer noch so ein Mob an Fans. Extreme Fans. Ja. Ich habe da ein Mädchen kennengelernt, die hat im ganzen Körper Bela tätowiert.
Oh.
Also als kennengelernt, gesehen habe ich die. Ich war, da wurde mir erst klar, ich meine, ich bin ja auch seit den 80er Jahren Ärzte-Fan, aber als ich das 2002 oder 2003 gesehen habe, da wurde mir die ganze, also wie, das wird auch, sowas gibt's auch nicht mehr, ne? Toten Hosen und Ärzte, auch wenn man sich ja gerne mal echauffiert über Bands, die lange dabei sind.
Aber Kraftklub zum Beispiel, das ist, die sind schon, wir sind
Kraftklub
aber nicht mehr
haben,
in dem Alter,
weißt du, Kraftklub haben gerade ihre zweite Platte aufgenommen. Die zweite Platte von den Ärzten, von den Hosen, hieß hier unter falscher Flagge oder so, glaube ich, ne? Und dann kam erst, das war erst die fünfte Platte mit ein kleines bisschen Horrorshow und die haben einen langen Weg gehabt und das ist ja heute nicht mehr so. Heute musst du mit der ersten oder zweiten Platte gleich was reißen, sonst bist du wieder weg vom Fenster und musst ein gewisses Level halten.
Nee, komm, aber Kraftklub haben wir wirklich irgendwie auf seit 10 Jahren oder 8, 9 Jahren auf Festivals irgendwie alles gespielt, ja? Was keiner machen wollte. Die waren schon, das ist schon,
ja?
Für heutige Verhältnisse sind die schon ganz schön lang dabei. Ich will die jetzt nicht zu sehr da, aber die sind
also
schon,
ich war auf meinem Konzert, das war Menschmaschine-Phase und als sie die Tour de France Musik gemacht haben, das war das
ja,
Beste.
Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall dieses Interview mit Farin Urlaub. Mhm. Wenn er bis dahin nicht sich es nochmal anders überlegt, was ja immer passieren kann. Aber was dann auch einfach okay wäre, nee, es stimmt natürlich nicht. Ich wäre natürlich tödlich getroffen und wäre eigentlich zwei Wochen lang im Bett und würde mich fragen, ob was ich falsch gemacht habe.
Frag ihn doch mal Folgendes. Ich bin doch gerade in so einer launischen Phase, wie du merkst, weil ich vor 6 Tagen ist meine Tour zu Ende gegangen.
Ja.
Und ich bin in dieses Tourloch gefallen. Und ich bin jetzt immer noch da drin. Das ist total.
Ich schreibe es jetzt wirklich auf. Ich schreibe es wirklich auf. Warte mal.
Ja, ich kann nachts nicht schlafen. Mhm. Ich kann nachts nicht schlafen. Mhm. Und ich habe Gefühlsschwankungen. Man lässt jeden Abend 2,5 Stunden echt Emotionen auf der Bühne raus. Verbreitet gute Laune. Hat auch seinen Glücksspeicher irgendwann so. Wie tankt man den schnell wieder auf? Wie kommt man nach so einer Tour wieder
tankt,
in so ein
Wie tankt man seinen Glücksspeicher auf.
Mhm.
Das ist so eine Scheißfrage. Weil der ist, weißt du, der ist natürlich, die Ärzte sind die absoluten Tourmaschinen. Die sind ja wirklich auf jedem zweiten Festival immer Headliner, ganz oben, erste Reihe seit 30 Jahren. Irgendwie neben Metallica und dann kommen auch immer schon oft direkt die Ärzte. Die sind natürlich, müssen irgendwas haben, wie die das irgendwie.
Frag ihn doch mal, ob die Ärzte nochmal jemals wieder spielen werden. Ehrlich, frag ihn das mal.
Spielen die Ärzte noch, wie nochmal, die sind doch, wieso, haben die doch gar nicht, haben die noch ein Album gemacht? Spielen die Ärzte jemals?
Die Tour ist schon vorbei zum Album. Das Album ist auch schon wieder 2 Jahre alt. Oder 3 Jahre.
Warum? Das ist ja immer so, danach wieder irgendwie solo irgendwelche Sachen.
Weißt du, was ich glaube?
Die wieder für ein Album zusammen. Was denn?
Ich glaube, die machen nicht mehr viel zusammen. Das liegt daran, dass die einfach alles gemacht haben. Ich glaube, die müssen das nicht mehr machen. Ich glaube, Farin Urlaub, das frage ich ihn mal ehrlich, ich glaube, der hat Bock, sich um seine Fotografie mehr zu kümmern.
Hast du Bock,
das ist immer,
um andere Sachen?
Hast du Bock, dich um andere Sachen zu kümmern? Zum Beispiel um die Steuer von Olli Scholz.
Hast du Lust, das Management von Olli zu machen? Weil der hat viele Anfragen zur Zeit und weiß nicht genau, wie er sich entscheiden soll. Nee, aber das kannst du nicht fragen. Ich finde immer so unter Entertainment-Interviews, wo du so einen pseudo-investigativen Miesepeter da
hast. Wieso ist einfach eine Fanfrage, die jeden interessiert? Werden die Ärzte nochmal spielen? Gehen die nochmal auf Tour?
Was meinst du, in wie vielen Interviews er diese Frage gestellt bekommt, wenn er gerade solo unterwegs ist? Ja. Er ist ja gerade solo unterwegs mit seinem Racing-Team, deswegen geht's gar nicht um die Ärzte. Ist auch dann blöd. Nee, ich könnte mich mit dem zum Beispiel wirklich 20 Minuten lang über Morrissey unterhalten. Wirklich, das könnte ich machen.
Eigentlich. Aber ist der Morrissey-Fan?
Ich glaube, das habe ich erst spät rausgefunden, nachdem ich quasi Morrissey und die Smiths für mich entdeckt habe. Selber habe ich festgestellt, wie wahnsinnig viele Parallelen die frühen Ärzteplatten zu den Gitarren-Riffs von Johnny Marr. Das ist alles schon ziemlich der Ärzte-Loop und der Smiths-Loop und so. Das sind alles so Dinge. Und natürlich, Farin Urlaub ist ein riesen Smiths-Fan, klar.
Jan, ich habe jetzt gerade eben hier die gebratenen Nudeln gegessen, die ganze Zeit, während wir die Sendung gemacht haben.
Wieder?
Nee, in so einer Pappe. Und jetzt ziehe ich gerade, das ist kein Witz, ein kleines Stück Eisen aus dieser, daraus, da war Eisen mit drin. Das ist kein Witz.
Gut. Eisen ist, nee, aber Eisen ist gut.
Eisenmangel, ne? Aber so ein Eisenfaden, das sieht aus wie Lametta innen fest, der ist da mit drin gewesen, das gibt's doch.
Früher war weniger Lametta, jetzt ist, das ist wieder mehr Lametta jetzt, ist doch okay.
Das ziehe ich gerade, dem verklage ich den Asiaten. Ey, ich habe den gleichen Anwalt wie Rammstein, da, die machen den fertig. Der kann seinen kleinen Chinesen, die ja seine Chinesenbude dicht
machen. Der einzige Anwalt, der zur Gerichtsverhandlung mit Pyrotechnik kommt.
Der wird reingeschossen in den Gerichtssaal. Von Till Lindemann.
Und bevor ich zum Plädoyer komme, meine Damen und Herren, ganz kurz, ein kurzer Pyro-Effekt.
Der kommt brennend rein. Der kommt brennend in so einer, der wird mit so einer Brennen,
also eine Kettensäge ist ja immer am Pult. Oder seine Robe. Wann kriegen eigentlich die Anwälte und die Rechtsanwälte und die Richter mal coole neue Roben? Weil diese schwarze finde ich echt blöd. Dass die mal auch mal so, oder dass Puma und Adidas mal so Sportroben designen. Das wäre doch mal nicht schlecht. Ich finde das bei Gericht immer so trist und trostlos. Mal was, bisschen was Peppigeres. Das würden auch viele modebewusste Richter und Richterinnen würden sich da, glaube ich, freuen, wenn die mal ein bisschen was Peppigeres anziehen könnten.
Oder das ist Bundesverfassungsgericht, das aber nicht auch schon wieder überambitioniert?
Ja, damit wären wir wieder beim Thema. Auch dieses Bundesverfassungsgericht mit diesem purpurroten. Das finde ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu, ist mir zu kitschig irgendwie. Da könnte man auch irgendwie mal was mit irgendwie so einem, vielleicht was von Jack Wolfskin. Warum nicht mal so eine Jack Wolfskin Trekkingrobe? Wenn man auch mit so wie so eine Art Regencape, was man dann aber, wo man so mit so einem Druckverschlüssen so eine Kapuze abmachen kann, und dann ist das aber auch gleichzeitig die Robe, die man dann anlassen kann.
Fashion-Tipps von Jan Böhmermann.
Klingt ja, verdammt. Warum nicht mal eine Jack Wolfskin-Robe fürs Verfassungsgericht?
Jan, wir müssen
eine deutsche
Musik
Firma
machen.
Oh, nicht schon wieder.
Sag mal, jetzt haben wir gleich letzten Block, danach ist die Sendung wieder vorbei. Machen wir noch die großen fünf oder nicht?
Nein, was denn? Die großen fünf,
Die großen fünf Ärzte-Songs. Komm, machen wir es gleich, ja?
Aber das ist eine gute Idee.
Alles Komm, klar. Du als erster Fan, mach gleich die großen fünf Ärzte-Lieder. Wird natürlich nicht stimmen, weil wir die jetzt kurzfristig uns wieder raussaugen, aber das machen wir noch.
Nee, ich bin aber da sehr gewissen, weil ich hab die komplette Diskografie hier auf meinem Studiorechner.
Ich hab Bock auf dich, Jan. Bis gleich, ciao. Und hier sind die beiden besten Freunde.
Hallo, Jan, Bibi und Tina.
Jan Böhmi Böhmermann.
Und Olbert Scholz.
Genau, wir sind Freunde.
Uli Scholz.
Wir sind Freunde wie Bibi und Tina und wie Farin und Bela.
Ja, auch die besten Freunde. Wir sind richtig gute Freunde. Nichts kommt zwischen uns, außer wenn einer von uns mal megamäßig viel Erfolg hat und den anderen lieber nicht mitnehmen möchte.
Genau, das wäre gemein. Wenn der eine von uns beiden, wenn wir zum Beispiel zusammen eine Fernsehsendung hätten und der eine würde auf einmal total viel so im Fernsehen noch andere Sachen machen oder auch so Werbung machen für ein Produkt und der andere, weißt du nicht, und die würden, das wäre zum Beispiel doof.
Das wäre mean.
Das wäre
zwischenmenschlich
mean.
Schwierig. Und wir haben gerade versprochen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Sendung gerade zu Ende ist, dass wir die großen fünf machen. Olli, spielst du einen Jingle ab?
Na klar mache ich das. Warte mal, mein kleiner Sonnenschein. Ich muss
die großen fünf Ärzte-Songs und alles, was jetzt kommt, ist extrem subjektiv. Und Wir haben uns wirklich schwer getan. Wir mussten die Sendung gerade unterbrechen für eine Stunde, damit wir die Songs aus unserer Mediathek hier raus.
Ich habe die Mediathek nicht da gehabt, ich habe aus dem Bauch rausgemacht. Und es werden nicht die perfekten... Die Ärzte haben mehr als fünf geile Songs gemacht.
Die Ärzte haben extrem viele gute... Ich würde sagen, bestimmt 30 Songs, die alle sieben.
Also die haben bestimmt 30, 40 Evergreens für die Ewigkeit geschrieben. Ja. So.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Gut, dann fangen wir mal an. Du fängst an heute, Jan.
Auf Platz 5 der größten 5 Ärzte-Songs aller Zeiten ist bei mir der Schunder-Song. Ein Song namens Schunder ist eine Single-Auskopplung von, ist es Planet Punk? Nee.
Ich wusste, dass du, doch, ist von Planet Punk. Schunder-Song.
Ja, Schunder-Song ist von Planet Punk. Ich glaube, die erste Single-Auskopplung und ich habe das Video so gefeiert.
Ist das mit immer mitten in die Fresse rein?
Fresse, nein, 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 nein,
Das war meiner Meinung nach auch, das war, als die Ärzte sich wieder vereinigt haben, 93 oder 92 mit die Bestie im Menschengestalt. Der Legende nach besagt man ja, dass Farin Bela bekniet hat, die Ärzte wieder zu machen. Und ich kann auch noch kurz insidermäßig erzählen, ich war ja damals so großer Fan, dass ich bei King Kong war. Das war das Projekt von Farin Urlaub. Und ich war bei den Depp Jones. Das war von Bela B., das Solo-Projekt.
War das
und
nicht andersrum?
Nee, Depp Jones war Bela B. und der hat gesungen und war Vorprogramm bei Danzig, 91 in der Markthalle. Oh. Und zweimal im Knust, ein ganz kleiner Laden in Hamburg, den es nicht mehr gibt, das alte Knust, da hat King Kong gespielt. Beim ersten Mal war es ausverkauft, beim zweiten Mal nur noch halb voll und Farin Urlaub hatte Dreadlock. Und der hatte sich Dreads gemacht. Das war auch so eine, wir haben alle optische Verehrungen mal gemacht. Der hatte so Dreads und hat dann so gemoscht mit den Dreads. Und ich glaube, er hat gespürt, dass das mit den Dreads und diese zweite King Kong-Platte, also ich glaube, auf der Bühne habe ich schon sein Gehirn rattern gesehen, da müsste jetzt nochmal wieder was kommen. Also das, und okay, meine Platz 5 der Ärzte-Song, weil ich damals so verliebt war in ein Mädchen. Ich ess Blumen, hat Bela gesungen. Oh. Und ich war damals mit einem Mädchen, also nicht liiert. Wir haben 2-3 Mal geknutscht.
Verliebt.
Verliebt war ich. Und sie war Vegetarierin damals schon, in den 80er Jahren, und fand Bela so toll. Und ich fand die Ärzte damals noch doof, weil ich wusste, dass alle Mädchen die gut finden. Und dann hat man so einen Gegenreflex. Da habe ich es einfach nicht gerafft, dass das eine gute Band ist.
Ja. Bei mir auf Platz 4 der besten Ärzte-Songs aller Zeiten, auch was sehr Persönliches, Teenagerliebe von die Ärzte früher,
super.
Also die allererste Ärzte-Platte.
Einer der ersten Songs, die ich auf Gitarre spielen konnte.
Auch das verbunden mit vielen schlimmen Teenager-Jahren natürlich, wo man eingeschlossen im Jugendzimmer sich an diesem Text erfreut hat, ist offensichtlich, auch wenn das natürlich sehr ironisch gemeint ist, aber offensichtlich Leute gibt, denen das, was einem selber passiert ist, auch öfter schon mal passiert ist, nämlich unglückliche Liebe. Und habe ich von meinem Onkel Frank damals in der 5. Klasse auf Kassette überspielt bekommen. Und das war quasi der Moment, wo ich gedacht habe, das gibt's doch nicht, dass es so eine Musik geben darf. Das ist ja unglaublich. Und Onkel Frank gibt's immer noch tatsächlich. Der ist mittlerweile, also angeheirateter mittlerweile Onkel, und der ist immer noch sehr weit vorne mit sowas.
Sehr gut. Auf Platz 3.
Auf Platz 4 bei dir?
Auf Platz 4 bei mir. Wie am ersten Tag. Liebessong gewesen. Und wenn die eins konnten, früher hast du ja einfach als Teenager hast du wahnsinnig oft Liebeskummer. Deine Gefühle spielen verrückt. Und keiner konnte das so transportieren wie die Ärzte. Dieses Liebeskummergefühl mit zu spät, mit Teenagerliebe. Und natürlich auch mit, hey, du bleib stehen. Ich weiß, wohin du gehst. Du bist gerade auf dem Weg, irgendwie so. Ich liebe sie noch genauso wie am ersten Tag. Wahnsinnig guter Song damals gewesen. Okay. Ist auf Platz 4 bei mir bei den Ärzten.
Auf Platz 3 bei mir ist vom Comeback-Album Die Bestie in Menschengestalt Nicht Schrei nach Liebe, obwohl das natürlich einer der stärksten, auch politischsten und immer noch aktuellsten Ärzte-Songs aller Zeiten ist, aber nicht in meiner Top 5 mit drin. Einfach, weil ich es musikalisch immer so ein bisschen nicht so gut fand.
Metalig fand, ne?
Ja, ich fand's irgendwie nicht gut genug musikalisch, obwohl das also natürlich völlig beleidigend ist jetzt, aber ein tolles Lied, was mich irgendwie nicht losgelassen hat, war merkwürdigerweise Mit dem Schwert nach Polen, Warum René? Von Die Bestie Menschengestalt. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Bela-Song, glaube ich.
Ich glaube ja, ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben. Wir müssen ein bisschen schneller machen, weil die Sendung gleich fertig vorbei ist. Hör ich mir gleich an nochmal, muss ich mir nochmal anhören.
Auf Platz 3
bei mir ist, weil es einfach ein guter Song, ein gutes Statement war, Schrei nach Liebe tatsächlich. Weil ich, das war wichtig, politisch guter Song, zwischen Störkraft und den Onkel steht eine Kuschelrock-CD. War einfach ein cooler, witziger Diss. Es war ein cooler, witziger, schlauer Diss. Und
es ist immer noch aktuell.
Der Song hat einfach mal, klar wusste man immer, wo die Ärzte so politisch stehen. Aber das war einfach mal so ein Statement, und der hat einfach auch mal gezeigt, dass man das witzig, schlau, klug machen kann und Leute zum Mitsingen begeistern kann und einfach so alle Nazis als Dummbratzen dargestellt. Einfach ein schlauer, perfekter Song gewesen. Das war meine Nummer 3. Bei dir auf Platz 2.
Du willst mich küssen. Du willst mich küssen. Doch das geht mir zu schnell. Du solltest wissen. Ich bin intellektuell. Wow. Also auch das wieder, das waren dann die späten Teenagerjahre. Auch das sind Texte, die mich
live hat er dann immer gesungen. Bis heute wieder finden. Hat er dann immer live gesungen. Das weiß ich nicht.
Genau. Das stimmt. Aber das ist natürlich eine Beleidigung des Textes.
Auf Platz 2, Junge.
Echt? Ja gut, das ist ein aktueller Reiz, ne?
Ja, ich finde, das ist nicht böse gemeint, ich rede jetzt aus meiner Sicht als Fan, der letzte große Geniestreich von Farin Urlaub. Ein Song ohne Reime, der phonetisch sich also so angleicht und schlau getextet, schlau gesungen. Als das Lied rauskam, dachte ich, Alter, wie geil, die Ärzte sind zurück. Der Rest der Platte konnte das nicht ganz so halten, aber der Song war einfach fantastisch, wirklich mega gut.
Auf Platz 1 meiner großen 5 Ärzte-Songs-Liste ist ist zu spät.
Tatsächlich?
Ja, es ist zu spät. Es ist auch das, da sieht man, dass quasi die Ärzte mich in wichtigen Jahren meines Lebens derart geprägt haben. Also quasi die sympathische Rachefantasie von Farin Urlaub, die er garantiert hatte und die ich auch hatte. Und aus irgendwelchen Gründen tatsächlich manchmal denke, siehste, hättest du damals mal nicht diesen komischen Typen genommen, dem irgendwie, der dann irgendwie fett geworden ist und bei der AOK angefangen hat, sondern wärst du mit mir zusammen gewesen, dann hättest du jetzt einen Typen, der eine eigene Radiosendung mit Olli Schulz hat.
Absolut. Mein Traum wird wahr. Meine Nummer 1 kommt noch.
Wirklich, aber unglücklich verliebt.
Und ganz oft denkt man jetzt, wo man schon so ein bisschen älter ist, so, Ich habe heute dieses Mädchen gesehen, die sich zu fein war mit einer Oma, die sie angesprochen hat, dieses gut aussehende, vielleicht 21, 22-jährige Mädchen an der Ampel gesehen. Und sie fühlte sich zu cool, um mit so einer Oma, die ein Gespräch angefangen wollte, zu reden, hat auf ihr Handy geguckt, weil sie wahrscheinlich irgendein geiles Match mit irgendeinem geilen Typen hatte, der irgendwie ein geiles Tribal hatte und in 10 Jahren einfach nur noch ein Vollwichser ist, die scheiße behandeln wird und sie jetzt denkt, das ist ihre große Liebe und er ist total wichtig, weil er ätzend sie behandelt, aber er hat ja ein weiches Herz und irgendwann stellt sie raus, hat sie nicht. Dann ist es aber zu spät, weil dann ist sie verheiratet mit diesem Vollhorst und scheiden lässt sich nicht mehr und die ist so lethargisch, die überhaupt nochmal aufzubäumen und genau deswegen ist dieser Song von Ärzten perfekt.
Und sie hätte einfach ihren besten Freund heiraten sollen. So, Leute, Mädchen, heiratet eure besten Freunde und Typen, heiratet bitte eure besten Freundinnen oder werdet schwul.
Und weil wir so viel über die Ärzte geredet haben, hier ist meine Nummer 1 und gleichzeitig, ich wünsche mir, Jan, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu egomäßig, dass wir meine Nummer 1 spielen heute zum Abschluss.
Oh Mann, ja gut.
Dieser Song, der mir immer noch viel bedeutet, ist auch bester Song textlich fast von Ferien Urlaub, meiner Meinung nach, von der 13 und zwar Rebell heißt der Song. Habe ich immer geliebt, fand ich, ist eine ganz großartige Nummer. Das waren jetzt die großen 5 Ärzte-Songs, die natürlich völlig subjektiv aus dem Bauch rausgeschossen worden sind. Ich finde es echt schwach, zu spät als erster Song, Jan, also wirklich. Also du als großer Ärzte-Fan.
Wieso denn das?
Ich habe meine Auswahl ist viel geil. Rebell,
du. Sagt der Mann, der Tempodrom mit 4000 Leuten vollbekommt. Was bist du denn für ein Rebell? Du bist ein Salonkommunist, bist du. Du bist wirklich so ein Salonrebell.
Ich wollte dich nur mal ärgern, Jan.
Schön ins Soho-Haus oben rein, ein bisschen rebellieren, ja, genau. Ne?
Nächste Woche am Plug-Session im Soho-Haus mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ja, bitte, zieh ich meine Leder, meine Slipper an und meine Leinenhose.
Aber keine Sorgen, bringe
so zwei Leute, die so irgendwelche Studentinnen, die irgendwie so ganz tolle im Asta organisiert sind, aber auch nebenbei so Elektro-Minimal-Elektro-Partys organisieren. Die dann, hey, das ist die Tabea.
Jetzt reg dich mal nicht so auf.
Und die kommen dann mit und so.
Die Tabea kommt mit.
Du, man weiß genau, Tabea hat so ganz lange glatte Haare, die sie sehr oft bürstet, aber sie lässt es nicht so raushängen, dass sie sich sehr um ihr Äußeres kümmert, weil sie will natürlich rüberkommen, aber natürlich ahnen alle, dass sie wahnsinnig weiß, wie gut sie aussieht und wie schlau sie ist und wie die Leute sie verehren. Und mit Tabea muss dann abhängen. Und Tabea hat sich mal piercen lassen. An einer Stelle, manchmal, wenn sie flippig drauf ist, dann macht sie den Ring noch rein, aber meistens eigentlich nicht.
Untenrum, ja. Hier, pass auf, Jan, ich krieg seit 10 Minuten aufs Ohr gesagt, Ende, noch 3 Minuten, noch 5 Minuten, ihr seid schon ziemlich weit voraus. Gut, wir müssen jetzt diese Sendung fertig machen, sonst holt Susanne Wünnisch gleich drüben die Gartenschere raus und schneidet hier entweder hier das Mikrokabel durch.
Die Frisur.
Oder mir die Frisur. Das war Sanft und Sorgfältig, ihre Lieblingssendung am Sonntag.
Sonntag.
Die ganze
Woche. Aber es fühlt sich an wie Samstag, weil wir so ambitioniert sind heute. Nächste Woche sind wir wieder in gewohnter Qualität für Sie da, genau wie in dieser Woche, wie es auch schon waren. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Frühlingswoche. Genießen Sie den Sonnenschein, soll ja echt schön werden. Ne?
Vielen Dank, dass Sie uns immer noch die Treue halten. Und
ja, und hier ist nochmal der Song von Olli Schulz gewünscht, sein Nummer 1 Ärzte-Song Rebell zum Ausklang. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.